Es geht wieder los, der erste Bundesligaspieltag bei den Frauen. Er ist gespielt und wir wollen jetzt über alle Partien sprechen. Und das tun wir mit Jule von Lottes Erbenen. Hallo Jule.
Hallo.
Und mit Flo Rümmele, nebenberuflicher Journalist und Podcaster. Servus Flo.
Hallo und Grüße in die Runde.
Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zum Rasenfunk. Meine Gäste habe ich euch ja gerade schon vorgestellt. Jule, hast du wieder richtig Bock auf die neue Saison?
Ja, tatsächlich, total. Ich muss sagen, es hat auch gut getan, fand ich jetzt mal. Ich habe schon öfter gesagt, dass es jetzt mal einen Sommer jetzt kein Turnier gab. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf die Bundesliga-Saison.
Und das, obwohl ja die wichtigste Entscheidung schon getroffen wurde. Flo, zur Fußballerin des Jahres haben die Journalistinnen und Journalisten des Verbands der Sportjournalisten Julia Gwin gewählt, die selbst sagt im Interview dazu, das hat mich überrascht. Also da hätte ich ja eher andere gewählt. Hat dich denn diese Wahl auch überrascht?
Ja und nein. Ne? Also ja, natürlich, wenn man das liest, denkt man sich so, what the fuck? Entschuldigung, darf man das sagen? Darf ich fuck sagen?
Ja, darfst du.
Okay, weil man, also nichts gegen Julia Gwin, aber nein, also das haben eindeutig andere, also Clara Bühl auf Platz 2, Jule Brandt auf Platz 3 und dann wahrscheinlich noch ein paar andere, hätten es eher verdient gehabt. Aber wenn man sich die Wahl anschaut und wie halt auch in der Vergangenheit gewählt wurde und wenn man dann schaut, dass Lena Oberdorf 6 Stimmen bekommen hat und auf Platz 13 gelandet ist, ich glaube, sie hat in der ganzen Saison nur 6 Spiele gemacht, sagt es viel über diese Wahl aus. Sie hat doppelt so viele Stimmen, also Lena Oberdorf, wie eine Janina Minge bekommen, die ja immerhin bei Wolfsburg Kapitänin war und eigentlich die ganze Saison über gespielt hat. Da passt vieles nicht zusammen. Insofern hat sie mich überrascht, aber irgendwie leider auch nicht.
Jule, du bist ja auch schon quasi länger mit dabei und Lottes Erben ist ja auch älter als jetzt der spezifische Frauenfußball-Feed des Rasenfunks. Deswegen so, dich überrascht wahrscheinlich gar nichts mehr.
Nichts überrascht gar nichts mehr. Das war, also ich meine mich zu erinnern, dass es immer schon so war, dass man gedacht hat, naja, hätten wir jetzt vielleicht anders entschieden. Ich glaube, es war auch so, dass Jennifer Maruschan ein paar Mal hintereinander gewonnen hat und in einem Jahr war sie dann irgendwie auch gar nicht die meiste Zeit da, weil sie, glaube ich, Lungenembolie oder sowas gehabt hatte. Also sie war dann, meine ich jetzt, mich zu erinnern, es war auf jeden Fall öfter so, dass Leute gewählt worden sind, wo man dachte, okay, also man kennt natürlich jetzt am ehesten den Namen, aber erklären kann man sich das nicht, zum Beispiel Jennifer Maruschan, ja auch im Ausland spielt, kann man jetzt auch nicht vorstellen, dass oder spielte, dass die dann immer so gewählt worden ist. Und ähnlich ist wahrscheinlich bei Julia Gwin, die erinnern sich irgendwie noch an ein gutes Turnier irgendwie. Und denken sich, ja, das, die muss es sein. Also, das ist so, ich muss auch sagen, also es ist ja immer, je nachdem, es gibt ja auch Fußballerin des Jahres, ich weiß, irgendwann ist auch mal Martha gewählt worden, obwohl sie auch, also nicht bei dem deutschen Spielerin, aber irgendwie, wo man dachte, okay, da, wie kommt man darauf? Das ist mal manchmal nicht nachvollziehbar. Und klar, da bei dem Preis denkt man immer, ich glaube, das sind nicht Leute, die das intensiv verfolgen.
Ja, aber muss man dann eine Stimme abgeben, frage ich mich. Also ich weiß es nicht, ich bin nicht im VDS und habe dementsprechend auch noch nie an so einer Wahl teilgenommen. Aber also es sieht halt einfach nicht gut aus. Es ist ja eigentlich muss man fast dankbar sein, dass sowas passiert, weil es eben zeigt, wie völlig normal es ist, als Sportjournalist sich nicht für Frauenfußball interessieren zu müssen. Also es ist einfach völlig akzeptiert, dass man da keine Ahnung hat und dann halt einfach Julia Gwin wählt, obwohl die halt keine schlechte Saison gespielt hat, aber definitiv keine Fußballerin des Jahres wertige Saison. Jeder, der allein, es hätte schon gereicht, die Länderspiele zu sehen, gesehen zu haben, um zu diesem Schluss zu kommen, dass Julia Gwin auf jeden Fall eine wichtige Spielerin ist, aber nicht ihre beste Saison gerade spielt. Nicht mal das war offenbar drin für diejenigen, die da ihre Stimme abgegeben haben. Also es zeigt, wie die Branche so funktioniert und Flo, dementsprechend so richtig überrascht einen dann doch irgendwie nicht. Du hast es ja auch eingangs schon gesagt.
Aber es ist ja auch oft so, dass Leute kommentieren, die irgendwie auch noch nie Frauenfußball gesehen haben. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch sein bei Leuten, die so eine Stimme abgeben. Die denken sich natürlich nicht, Mensch, ich habe irgendwie dieses Jahr keine 5 Spiele geguckt, ich stimme mal nicht ab, sondern wer fällt mir jetzt ein? Wer war irgendwie zuletzt okay, ganz gut, ne? Mensch, vor einem Jahr, die... So stelle ich mir es vor. Und vielleicht wäre ich auch, weiß ich jetzt nicht, wäre ich ja auch so mit sagen, Mensch, Herrenfußball, super, wer spielt noch ungefähr? Pi mal Daumen. Den Harry Kane, den kenne ich.
Ja gut, aber da geht's halt dann unter, ja, weil wahrscheinlich auch mehr mitmachen. Ja, ja. Das ist ja das Thema, die Gesamtstimmenzahl war ja auch geringer. Aber Flo, ich wollte dir noch die Möglichkeit geben, wenn du noch was da zu ergänzen will, hast.
Ja, ich wollte nur sagen, es ist halt auch für Julia Gwynne bitter. Also
ja,
das ist, also für alle Beteiligten ist es bitter, vielleicht für eine Clara Bühl, die es nicht bekommt und sich dann auch denkt, okay, was muss ich tun, damit meine Leistungen wertgeschätzt werden, für eine Julia Gwynne, die dann den Verdacht hegen könnte, dass sie vielleicht nur aufgrund ihrer Popularität gewählt wird. Und für den Frauenfußball und auch für den Kicker ist es eigentlich eine Farce. Also das ist, ja, so gibt es eigentlich nur Verlierer in dieser Geschichte, finde ich.
Ja, würde ich auch zustimmen. Mal gucken, ob sich am Abstimmungsmodus oder am Abstimmungsverhalten vielleicht mal irgendwas verändert. Denn eigentlich kann es ja so nicht sein, aber so komplett überraschend
wird es nicht. Aber das bezweifle ich, weil da müsste jemand irgendwie, müsste das ja auffallen. Das fallen jetzt nur so Leuten wie uns auf, irgendwie sagen, okay, das war nicht ihre beste Saison. So der 0815-Gucker, der irgendwie alle paar Jahre mal Fußball guckt, wird sagen, ja, Julia Wind kenne ich, wird bestimmt cool sein und so. Und die werden sich ja auch nicht hinterfragen mit, damit war es die richtige Wahl.
Ja, also ich weiß, dass Mitglieder aus dem VDS den Rasenfunk hören, zumindest manchmal. Vielleicht hören sie es ja auch hier und dann könnt ihr euch ja intern nochmal zusammensetzen.
Die werden ja vielleicht nicht für Julia Gwynne gestimmt.
Nee, das hat mir auch jemand geschrieben. Also man sollte jeden Sportjournalisten verpflichten, Rasenfunk zu hören, denn wer nur 3 Folgen gehört hätte, würde nie Julia Gwynne wählen. Wir waren offenbar sehr Julia Gwynne-kritisch, wurde mir damit, glaube ich, durch die Blume mitgeteilt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Lasst uns auf die Spiele blicken und für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal hier im Rasenfunk mit zuhören, wie läuft so eine Spieltagssendung bei uns ab? Es ist so, ich habe alle Spiele über 90 Minuten gesehen, die Gäste haben sie untereinander aufgeteilt, also wundert euch nicht, wenn wir so ein bisschen Ping-Pong spielen und wir gehen jetzt nacheinander einfach alle Partien dieses Spieltags durch und versuchen sie für euch zusammenzufassen und zu analysieren und beginnen mit einer spektakulären Partie mit 2 völlig unterschiedlichen Hälften. Die fand in Nürnberg statt zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg. Und in der ersten Hälfte, da schafft es der Club mit sehr, sehr gutem Pressing Wolfsburg in große Probleme zu bringen. Gleichzeitig gibt's aber auf beiden Seiten des Spielfeldes große Chancen. In der 14. Minute führt das dann auch zum ersten Treffer. Nach einer kurz ausgespielten Ecke spielt Papay den Ball flach auf Pronier und die schießt den Ball wunderbar vom Strafraumrand in den linken Winkel. Ein ganz schöner Treffer. Und in der 40. Minute fällt ein kurioser Treffer. Ebenfalls nach einer Ecke kommt der Ball nicht, wird nicht sauber geklärt und der Ball landet dann von Stina Johannes bei Bednorz und die trifft im Liegen zum 2:0. Und damit geht's dann auch in die Kabinen. Und dann in der 52. Minute gibt's eine Szene, die wahrscheinlich mitentscheidend ist für den weiteren Spielverlauf, denn Pronier fault bei einem Konter Prasnika, ist auch ein klares Foul und da sie schon die gelbe Karte gesehen hatte, ist das die gelb-rote Karte und ab jetzt geht's dahin. Ich kann euch jetzt nicht mehr die Szenen beschreiben, weil dann wird es zu viel, aber ich sage euch, innerhalb von 10 Minuten hat der VfL dieses Spiel gedreht und am Ende erzielt der VfL Wolfsburg allein in dieser zweiten Hälfte 8 Tore und Jule gewinnt am Ende auch mit 8:2. Und jetzt ist ja für beide Teams die Frage, die Erkenntnisse, welche Halbzeit wollen wir mitnehmen und welche Halbzeit ignorieren wir vielleicht bis zum Menschengedenken. Glaubst du, der VfL Wolfsburg sollte sich noch viel mit den Problemen in der ersten Hälfte beschäftigen oder vielleicht darauf fokussieren, dass es ja dann am Ende wirklich eine Machtdemonstration war?
Nee, also man sollte auf jeden Fall gucken, dass man sich die erste Halbzeit doch genauer anguckt. Die zweite Halbzeit, muss man ja auch leider sagen, war auch sehr viel geschenkt, ne? Also die letzten Tore jetzt vielleicht nicht, aber ich meine, ich habe mich nach 5 Toren des VfL aufgeschrieben. Also im Prinzip war nur ein Tor jetzt irgendwie so vernünftig... Also ein eigenes Tor hätte ich jetzt fast gesagt, was man sich noch so ein bisschen erarbeitet hat. Davor gab es ja, also ansonsten gab es ja 2 Elfmeter. Das ist auch mal das, wo man sagen muss, das muss vielleicht nicht zwangsläufig sein. Dann irgendwie der eine Fehler und dann noch andere Fehler und so. Also im Prinzip die ersten 4 von 5 Toren waren Fehler der Nürnbergerin. Da darf man jetzt nicht drauf setzen, dass das immer so passiert. Und ja gut, dann die anderen waren okay, hätte ich jetzt was gesagt. Die waren auch ganz schön, möchte ich jetzt nicht abschreiben. Ich habe mal irgendwie, ich gucke ja auch gerne Football und da gibt es ja immer diesen Overreaction Monday, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja, genau.
Und so würde ich sagen, also Wolfsburg, wenn sie in Überzahl spielen, dann werden sie Meisterinnen. Und wenn sie nicht in Überzahl spielen, dann wird es bitter wahrscheinlich. Befinden sich vielleicht, wenn sie Glück haben, im Mittelfeld. Und die Nürnbergerinnen, ja, die müssen, ich finde, die das ja wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich gut gemacht haben in erster Halbzeit, muss man sagen. Das war doch extrem verstörend, wie die da zusammengebrochen sind nach dem Platzverweis. Also es gibt ja halt einfach mal Platzverweise. Es war jetzt auch nicht so ein besonders toller, kluger Platzverweis, aber jetzt, der mal auch so vorkommt, ne, irgendwie, wenn man sich da vielleicht doch verschätzt oder einfach vergessen hat, dass man eine gelbe Karte hat oder hofft, dass dann die Schiedsrichterin das jetzt nicht so sieht. Aber wie man das dann so hergeben kann, das habe ich dann nicht verstanden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ohne den Platzverweis wäre es vielleicht auch knapp geworden, weil der VfL Wolfsburg ist natürlich jetzt schon stark und ich hätte mir schon vorstellen können, dass man dann auch so ein paar Buden sich fängt. Man hat ja auch gegen Ende gesehen, das war dann doch, man hat es dann doch hinbekommen. Aber man hat sich auf jeden Fall um die Chance genommen, was mitzunehmen und vor allen Dingen hat man jetzt natürlich auch extrem Tordifferenz mitgenommen. Man weiß ja, das kann nochmal wichtig sein.
Ja.
Also deswegen, da ärgert man sich nochmal extra. Also
aber
nach
woher würdest
tollen,
du
tollen ersten Halbzeit.
Woher würdest du denn sagen, kamen da die Probleme jetzt mal aus Sicht des VfL Wolfsburg? Also es ist nicht so, dass Wolfsburg chancenlos war in der ersten Hälfte. Es hätte auch 2-2 stehen können zur Pause. So ehrlich muss man sein, auch wenn der Rückstand nicht unverdient war, weil der Club hatte mehr Schüsse, mehr Ecken, mehr gefährliche Szenen. Aber allein Lara Prasnica, die, weil Blei sich verschätzt, in der 4. Minute, glaube ich, schon komplett frei zum Schuss kommen kann, das kann schon das 1-0 sein. Also ich will jetzt quasi nicht sagen,
aber
VfL Wolfsburg
in der 2. Minute auch schon.
Aber waren es Probleme mit dem Pressing von Nürnberg? Es gab ja da zum Teil sogar groteske Szenen, wo einmal Sarah Linder von 2 Spielerinnen im eigenen 5-Meter-Raum gepresst wurde und den Ball gerade noch wegbekommt. Ist das Problem vom VfL gewesen oder woher kam das deiner Meinung nach?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie einmal mit diesem Pressing Probleme hatte, wobei ich mir dann hoffte sozusagen natürlich irgendwie, das werden die Nürnbergerinnen vielleicht nicht 90 Minuten aufrechterhalten können. Vielleicht kriegt man dann nochmal eine Chance. Und zum anderen war natürlich so ein bisschen, also das erste Tor hast du ja schon gut gesagt, das war relativ gut rausgespielt irgendwie, wobei natürlich man sagen kann, warum steht sie da?
Also man kann bei einer Ecke auch am Strafraumrand verteidigen, ja. Aber
ja,
das hat nur noch, glaube ich, gut gescoutet.
Es fehlte noch, dass sie so tanzt und irgendwie und dann abschießt oder so. Aber das war natürlich wunderschön, aber warum steht sie so frei? Und dann beim anderen war es natürlich jetzt auch nicht. Also man kann auf jeden Fall, das gilt übrigens für den kompletten Spieltag, würde ich jetzt mal so sagen, Standards verteidigen üben. Da waren schon extrem viele Tore nach Standards dabei. Das muss man auf jeden Fall besser üben. Also gerade beim zweiten Tor, da musste diesen Ball wegbekommen irgendwie, ne?
Und ja. Johannes sah nicht gut aus wieder, oder?
Genau, da sah Johannes auch nicht sehr gut aus. Das ist richtig. Und ja, insgesamt muss man einfach sagen, hat man natürlich dann auch Nürnberg da oft viel Platz, also die kamen ja auch oft vor das Tor einfach.
Also
ich war auch ganz fassungslos. Also ich hatte das Ergebnis gesehen und zwischendurch mal so einen Zwischenstand, aber ich wusste natürlich jetzt nicht, wie schlimm es war. Also Gott sei Dank habe ich das Spiel nicht live gesehen, hätte ich wahrscheinlich einen sehr Puls gehabt. Aber es war schon, also man sah nicht gut aus und ich fürchte, wenn man jetzt auf andere Teams trifft, die jetzt ein bisschen konstanter auch in der zweiten Halbzeit sind, wird es schwierig.
Ja.
Ich glaube, gegen andere Teams hätte man das nicht so hinbekommen.
Das stimmt. Andererseits muss man aber auch sagen, also der erste FC Nürnberg hat ganz viele Dinge toll gemacht, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber aus Sicht des VfL Wolfsburg musst du ja quasi die Entscheidung treffen, gehen wir jetzt damit um, dass wir hier hochgepresst werden, dass wir Fehler machen, dass wir nicht so richtig ins Spiel finden und versuchen, bei uns zu bleiben und quasi unseren Stil durchzuspielen. Und das ist dann eben, wir kombinieren uns durchs Pressing raus oder switchen wir um, wir knallen jetzt jedes Ding einfach mal nach vorne, gehen auf die zweiten Bälle und versuchen dann so quasi ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubekommen. Und sobald sie ja den Club in dem tiefen Block hatten, war es ja viel, viel entspannter für den VfL Wolfsburg. Das war ja letztlich dann auch die komplette zweite Hälfte lang über, dann natürlich auch in Überzahl. Und ich muss sagen, ich finde das zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison auch dann nicht schlimm, wenn man sagt, wir bleiben jetzt erstmal dabei. Und das hat ja auch, es hat auch zu Chancen geführt. Also in der 23. Minute zum Beispiel beim Stand von 0-1 aus Sicht des VfL Wolfsburg, da haben sie über Johannes und ein paar wirklich enge Szenen, wo sie wirklich knapp den Ball verloren haben, aber es eben nicht taten, haben sie es geschafft, sich durchzuspielen. Pedemos steckt auf Hut, die nimmt super Sikai mit, aber die trifft halt freistehend den Ball nicht richtig. Das hätte schon das 1-1 sein können. Also was ich damit sagen will, ist, manche Dinge haben ja auch sogar in dieser schlechten ersten Hälfte funktioniert.
Ja, wobei ich das Gefühl hatte, das war so eine Einzelleistung von Svenja Hut, die ich da irgendwie so gefühlt einmal so durchdribbelt.
Ja gut, das ist natürlich
also
oft
schon richtig,
bei Wolfsburg
da waren auch Sachen dabei, die gut geklappt haben. Es hätte auch anders laufen können, absolut. Ne? Aber insgesamt, wenn ich sage, es ist ein Weckruf, das ist jetzt vielleicht übertrieben. Ne? Aber es ist schon so, dass ich mir so als jemand, der gedacht hat, Mensch, also mindestens, also wenn man Zweiter wird, fände ich schon gut. Ne? Da war ich mir nicht so sicher tatsächlich, ob das klappt. Und ich muss dazu sagen, ich habe zwischendurch auch reingeguckt, da stand es 2-2 und da dachte ich, oh Gott, gut, da wusste ich nicht, dass die noch 6 Tore schießen. Ne? Das konnte jetzt keiner ahnen, ne? Aber da dachte ich, okay, das wird jetzt wieder so, also wenn man so startet, wenn man jetzt anders gestartet hätte und wirklich 0-2 verliert, das wäre schon nicht so gut gewesen. Aber ist natürlich richtig, man kann natürlich Sachen auch einfach mal durchziehen und dann gucken, wie es aussieht. Ich wäre auch an deren Stelle ausgegangen, dass Nürnberg das jetzt nicht so durchhält einfach, weil das ja schon sehr kräftezehrend aussah. Und es wird wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein, dass das in der zweiten Hälfte mit eingebrochen ist, irgendwie so ein bisschen. Also natürlich neben den Fehlern, ne, und Frustfouls und was weiß ich, hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie auch müde geworden sind.
Ja, und ich fand es schon interessant zu sehen, also ich will jetzt nicht so tun, als ob das nur ein tolles Spiel vom VfL gewesen wäre, ganz im Gegenteil, aber du hast schon gesehen, auch in dieser ersten Hälfte, also wer war mit stabilsten im Defensivzweikampf? Cora Sikai. Und wer war dann auf der anderen Seite die überragende Spielerin in der Offensive, mit die zwar diese eine Großchance vergibt, aber dann den Strafstoß zum 1-2 rausholt, das 2-2 und das 3-2 selber macht. Also das Spiel gedreht hat dann quasi Cora Sikai, eine sehr junge Spielerin, bei der wir alle gesagt haben, schafft sie es jetzt vielleicht doch nochmal anzukommen beim VfL Wolfsburg, weil bisher war das noch nie die Freiburger Zicker, die wir da gesehen haben. Das muss man schon auch dann
hervorheben. Das hat mich auch extrem gefreut für Cora Zicker, also überhaupt, dass sie die Tore geschossen hat, auch wie sie sich da präsentiert und so. Ich fand, sie war extrem, zusammen mit Svenja Hut, extrem präsent und hat das echt super gemacht. Aber insgesamt, wie gesagt, war man vielleicht so ein bisschen anfällig, hätte Sachen besser klären können.
Ja.
Tor und so. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Stabilität gewünscht und vielleicht ein bisschen besser ausspielen der Chancen. Aber gut, das hat man ja dann in der zweiten Hälfte gesehen. Also, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht so tun, als ob man jetzt die Geiz, also die Geiz, Entschuldigung, ich möchte das jetzt nicht. Aber man sollte halt auch gucken, was ist in der ersten Phase schiefgelaufen. Ich glaube, das tut man auch. Also ich glaube, da geht jetzt keiner und sagt, Mensch, hoch die Hände und so, sondern andere würden das wahrscheinlich mehr bestrafen, wie man sich da verhalten hat und würden die, also auf jeden Fall, ich habe mir ganz viele Sachen irgendwie Christkindlmarkt schon im August und so weiter aufgeschrieben, weil das war ja extrem halt von Nürnberg, ne, wie die dann
Geschenke
da
verteilt wurden, inklusive
die Geschenke, also
Romero.
An einem Spiel, das habe ich jetzt selten so gesehen, dass man das so in dieser Masse an schlechten Entscheidungen da in wenigen Minuten hat. Das war, wie gesagt, es gibt ja, das ist ja jetzt nicht das erste Spiel, wo jemand mal vom Platz fliegt.
Und das ist nämlich dann die bittere Wahrheit für den ersten FC Nürnberg, dass also viele Dinge in der ersten Hälfte haben gut geklappt und gratis hohe Anlaufen hat sehr gut geklappt. Die Eckballvarianten waren gut, haben zu mehreren Chancen geführt, aber auch schon in der ersten Hälfte gab es 2-3 haarsträubende Fehler. Lea Wali spielt einmal so einen vertikalen Pass. Das führt dann letztlich eigentlich zum 1-0 durch Prasnica. Das zählt dann nur wegen Abseits, ist nicht. Das war schon in der 7. Minute tatsächlich diese Szene. Und dann aber eben in der zweiten Hälfte der komplette, man muss es so sagen, Zusammenbruch. Also 8 Tore in einer Hälfte ist irre. Und da sah ja dann auch niemand mehr gut aus. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch das Problem in dieser Phase war, dass es auf dem Feld neben Nastassja Lein, und die war aber zu weit weg vom Geschehen, eigentlich keine Spielerin gab, der man mal den Ball geben konnte und kurz durchatmen konnte, weil die jetzt macht schon irgendwas jetzt damit. Die haben sich, glaube ich, gegenseitig angesteckt und gerade in der hintersten Reihe, ich meine, Lobanova, Vale, Bleil, Bednotz, die kommt wegen ihres Treffers noch gut raus, statistisch gesehen aus dem Spiel und weil sie dann ausgewechselt wurde. Aber die hatten alle ihre Themen. Julia Pollack, die dann reinkam, ja auch mit so einer Slapstick-Aktion im eigenen Strafraum. Wie tief sind denn deine Sorgenfalten, wenn du mal aus Nürnberger Sicht auf dieses Spiel blickst?
Ja, die wären bei mir auch groß. Hier beim Overreaction Monday heute, ne? Mit der Jule, würde ich sagen. Also so kommt man definitiv nicht gut aus der Saison, das muss man ganz klar sagen. Man muss es schon schaffen, sich zu stabilisieren, da Ruhe reinzubringen. Und irgendwie, klar kann es mal doof, also ich glaube, das hätte man jetzt so nicht gewonnen, ne? Nach dem Platzverweis, aber man hätte es jetzt nicht so auslaufen lassen müssen. Dann hätte man irgendwie wirklich gucken müssen, wie kriege ich da jetzt Ruhe rein, wie kann ich es verteidigen noch irgendwie oder zumindest so ein bisschen Stabilität, und das fehlte komplett. Also ab so einem gewissen Punkt war ja gar nichts mehr da. Das war ja auch so ein kurzer Zeitrahmen. Ich, wie gesagt, erinnere mich, habe ich ja in der 60. Minute so eingeschaltet, da stand es noch 2-2. Da wäre ja noch alles drin gewesen, muss man sagen, ne? Eine halbe Stunde, es wäre noch alles drin gewesen. Dann hätte man Ruhe gefunden, hätte gesagt, okay, wir gucken, dass wir das verteidigen, vielleicht kriegen wir noch mal einen Konter, weil es war ja auch so, dass Nürnberg auch so ein paar Mal noch vor das Tor gekommen ist. Also es waren auch noch gute Chancen da. Aber hätte man das beruhigt bekommen, dann hätte man vielleicht sogar noch diesen Punkt mitnehmen können einfach, ne? Oder zumindest nicht sich völlig abschießen lassen. Aber das hat man wirklich nicht hinbekommen. Und das ist natürlich fatal, wenn man es nicht schafft, irgendwie sich wieder so zu beruhigen und zu gucken, mal wir innerlich das würde mir schon Sorgen machen, dass es da keinen, wie du schon sagst, keinen gibt, der, auch kein Ruhepol. Die Torfrau war ja auch völlig, hat ja auch mehrere Fehler gemacht und war natürlich dann auch so ein bisschen aufgelöst, was ich verstehen kann. Aber im Prinzip muss man dann, okay, ne, es ist noch nicht beim 1-2, beim 3-2, das heißt, ich hätte man sagen müssen, okay, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir Ruhe reinbringen und irgendwie erstmal verteidigen und dann auf Konter hoffen. Und das hat man null hinbekommen.
Und das war ja die Taktik offenbar. Das hast du ja bei den Einwechslungen gesehen. Also als dann Lapassus kam, Pollack, ich glaube auch, weil Bednot schon gelb vorbelastet war und den Strafstoß verursacht hat, und Hohmann, also da hattest du dann Tempo. Und erst haben sie dann so ein tiefes 4-3-2 gegen den Ball gespielt. Da haben aber die vorderen zwei auch gar nichts mehr gemacht, weil wen sollen sie auch anlaufen in Unterzahl? Und dann wurde es irgendwann eher so ein 5-3-1. Ehrlicherweise wurde es dann aber so chaotisch, dass man es kaum noch irgendwie mit Formationen festhalten kann. Und dass du dann in so einer tiefen, in einem tiefen Block, also dass du da Chancen, Abschlüsse und so weiter zulässt, das ist völlig normal. Aber dass du so viele gefährliche Szenen im Strafraum, innerhalb des Strafraums zulässt, wo du nicht in Unterzahl bist, und das auch vor dem Hintergrund der Probleme, die man aus der letzten Saison ja vielleicht vermeintlich mitgenommen hat in diese Saison, da würde ich schon nochmal genau drauf gucken. Das plus eben das Thema Resilienz. Also, weil wenn du so mutig spielst wie in der ersten Hälfte, da kannst du nämlich auch 0-1 hinten liegen, obwohl du viele Dinge viel besser gemacht hast. Wollen sie dann auch so zusammenbrechen oder kriegen sie es dann besser hin? Also es war schon ein harter Reality-Check, glaube ich, für den Club.
Das hilft ihnen ja auch, also hilft ihnen beim allen nicht, ne? Jetzt diese Tordifferenz, das ist ein schweres, und dann müssen sie nach Hause fahren. Also das ist schon
ja, aber da, davon musst du
mir auch wirklich leid, muss man sagen, ne? Aber
also der VfL nichts, auch gnadenlos, muss man sagen. Also da.
Also ich glaube, der VfL war auch richtig angepisst, ne? Weil sie ja irgendwie, weil sie so hinten lagen und das auch nicht gut für sie aussah. Ne? Und dann sind sie ja auch nicht so richtig. Es hat ja auch gedauert, bis man da so soweit war. Im Prinzip brauchten sie diesen Platzverweis. Und ich glaube, dann waren die richtig angepisst. Dann haben die, glaube ich, da raufgehauen. Ich glaube, wären es anders gewesen, hätten die schon 1-2 geführt und so weiter, dann hätten sie, glaube ich, das jetzt nicht so gemacht. Ne? Aber dadurch, dass die so hatte
sie waren
man so
gereizt.
Das Gefühl. Ne? Ich glaube, die wollten es auch wirklich. Ne? Kura Zicker wollte jetzt wirklich mal zeigen, dass es drauf hat. Irgendwie, das hat sie ja auch. Und alle anderen wollten dann auch mal irgendwie.
Ja, und dann, also dieser Schuss von Camilla Küver in der 89.
Ja,
das war eigentlich dann so die Krönung. Die hat sich auch gedacht, okay, alles klar, jetzt haue ich ja auch nochmal einmal in Frust rein aus der ersten Hälfte. Ja,
ja, ich glaube, das war so diese Mischung, ne? Dass, dass der VfL Wolfsburg auch richtig angepisst ist. Das ist ja manchmal so, wenn die es dann doch zeigen wollen, ne? Also nach dem Motto, aber gut.
Es geht halt jetzt interessant weiter für den VfL Wolfsburg. Heimspiel gegen Inter Mailand, dann auswärts bei Leverkusen und dann schon das Rückspiel gegen Inter. Geht natürlich um den Einzug in die Champions League Liga Phase. Bin ich gespannt, welchen VfL wir sehen, was man quasi auch so aufstellungstechnisch, weil in der zweiten Hälfte würde ich sagen, wurde es dann in manchen Belangen deutlich besser, aber es ist so ein bisschen schwer auch rauszurechnen, Was lag da an der Überzahl? Was lag da an den Spielerinnen? Auch für den Club geht's jetzt dann anspruchsvoll weiter. Auswärts bei Eintracht Frankfurt. Danach kommt dann das Heimspiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich glaube, das wird dann vor allem schon mal wichtiger werden. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich meine, die Bayern haben sowas Ähnliches in der Champions League in der letzten Saison erlebt, dass du quasi gleich am ersten Spieltag so richtig einen drauf bekommst. Und die konnten es dann aber vergessen machen durch direkt im Anschluss gegen Wolfsburg gewonnen und weitere gute Leistungen. Und dann am Schluss, und irgendwann hast du dann nur noch an dieses Ergebnis erinnert und hast gesagt, ja, da war ja mal was. Das ist im Grunde die Aufgabe für den ersten FC Nürnberg. Spielt jetzt so gut und so stabil, dass wir alle sagen, wisst ihr noch damals am ersten Spieltag, als die komplett von der Rolle waren?
Das wünsche ich ihnen.
Aber?
Sie sind natürlich jetzt nicht die Bayern, ne? Das muss man einfach dazu sagen.
Ach so.
Okay, Hot crazy. Take, aber.
Ja, aber das
sie
ist
haben ja schon, ich würde schon sagen, weil die Bayern sind, da haben die schon eine gute Ausgangslage und die Nürnberger ja, sind, glaube ich, bei vielen Leuten ein Abstiegskandidat und das wird natürlich ein bisschen schwieriger sein, das zu verdauen, als wenn man jetzt mal eine vor die Rübe von Barcelona bekommt. Das ist
Das stimmt natürlich.
Genau, das ist schon also richtig. Ich meine, ich fand es damals großartig, aber
das ja musste Juli
aber
jetzt noch
vielleicht
betonen.
Ist es so, vielleicht erinnern wir uns dann daran, wie du gesagt hast, das ist nur so ein Einzelfall gewesen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt permanent abschießen lassen, aber ich glaube, es ist einfach, sie haben auch gezeigt, dass es nicht, dass sie noch Probleme haben, sage ich jetzt mal so.
Es wird bergauf zum Klassenerhalt gehen und nicht mit Rückenwind bergab. Aber das wussten sie vorher auch schon. Dann lass doch auch mal über den FC Bayern sprechen. Der eröffnete den Spieltag an der Alten Försterei bei Union vor etwas mehr als 17.000 ZuschauerInnen. Es war ein interessantes Spiel. Es wurde geprägt durch dann gute Abschlüsse. Also Clara Bühl schießt ein Tor mit einer Drei-Frau-Mauer, die auch komisch stand, ins Torhüterinnen-Eck in der 26. Minute. In der 49. kann Pernille Harder einen Fehlpass von Lila Egli ausnutzen, stellt Tisiak und schiebt den Ball sehr, sehr überlegt ein. In der 60. Minute erzielt Vigor Stottier nach einem Freistoß von Clara Bühl mit dem Bauchnabel das 3:0. Barbara Dunst spielt dann allerdings in der 79. Minute einen Ball zu ungenau auf Armani. So kann Naika Reißner andribbeln. Die legt super auf rechts. Dann landet der Ball per Flanke bei Weidauer, die per Kopf nach innen legt. Und Nele Bauereisen schafft es tatsächlich in einer gar nicht so einfachen Situation per Kopf noch zum 1:3 zu treffen. Das Ganze wird dann nur etwas getrübt vom ersten Tor von Sophie Prost, die in der 90. Minute von Harder den Ball bekommt und mit einer sehr schönen Bewegung Samantha Steuerwald so verlädt, dass sie dann ins Eck einschieben kann. Zum Endstand floh von 4:1. Das heißt, am Ende stimmt das Ergebnis. Hat denn auch aus bayerischer Sicht die Leistung gestimmt?
Na, ich finde nicht, ehrlich gesagt. Ich fand, die Leistung war schon durchwachsen. Die Bayern haben schon Probleme im Mittelfeld, finde ich. Man merkt, dass sie noch keine richtige Antwort haben auf den Abgang von Joshua Stanway. Das wirkt noch nicht richtig ausbalanciertes Spiel, ist natürlich jammern auf hohem Niveau, wenn man trotzdem 4:1 gewinnt bei Union Berlin, was ja sicherlich ein schweres Auswärtsspiel ist und da werden sicherlich auch noch andere Vereine stolpern, aber sie hatten schon ihre Probleme, das hat man auch gegen Wolfsburg im Supercup gesehen, dass Alara in der Mittelfeldzentrale im Supercup mit Caruso und jetzt dann mit Armani, das hat noch nicht, funktioniert noch nicht so richtig, als Tanikawa reingekommen ist im Supercup, wurde es deutlich vertikaler, wurde es deutlich besser, wurde es deutlich direkter, war mehr Zug in der Offensive drin und auch an der Alten Försterei bedarf es ja den Fehlern eigentlich der Unionerinnen, damit man da zur Führung kommt. Will jetzt nicht sagen, dass die Bayern vorher das Spiel nicht im Griff hatten, aber ja, sie mussten halt, oder sie haben wieder einen Fehler provoziert oder einen Fehler ausgenutzt, wie es im Supercup auch war, und haben dann die Führung erzielt und das hat dann in die Karten gespielt. Aber es war jetzt kein 100% souveräner Auftritt der Münchnerinnen. Genau.
Gab ja so auch eine große Chance für Eileen Kempe schon in der 7. Minute. Ja. Die ist ja bei einem Sprint einfach schneller als Magdalena Eriksen, schiebt dann den Ball aber am Tor vorbei. Gräwe hatte da den tiefen Pass gespielt. Da hat man gesehen, also Tempo in der letzten Kette wusste man ja auch, aber jetzt vor allem, wenn die schnellen Außenverteidigerinnen fehlen, die sowas vielleicht auch mal ausgleichen können, da hat sie Union manchmal erwischt in der Partie.
Ja, total. Und das ist auch ein Muster, finde ich, was man auch gegen Wolfsburg gesehen hat. Da fand ich, hat Barbara Dunst als Rechtsverteidigerin ordentlich gemacht, aber Naschenwenk hatte da auch ihre Probleme tatsächlich, weil das ein oder andere Mal, glaube ich, Svenja Hut im Rücken entlaufen ist, hatte da dann auch zwei große Chancen. Und ja, Naschenwenk war auch nicht 100% stabil, sagen wir es mal so. Dunst, hast du angesprochen, hat einen Fehler gemacht. Generell, die Bayern haben da schon eine kleine Problematik. Alle vier Innenverteidigerinnen sind 30 Jahre oder älter, das sind nicht gerade die schnellsten. Da hat man so ein bisschen aus meiner Sicht auch verpasst, da eine jüngere Spielerin reinzubringen in den Kader und da ein Stück weit zu verjüngen. Und wenn Cat fehlt auf der linken Seite, dann hat man da ein Problem. Mattner ist ja auch noch nicht hundertprozentig fit, Gewinn hat gefehlt. Also da, deswegen hat ja Balizar dann auf rechts verteidigt erneut. Die macht das defensiv ordentlich, aber hat einfach auch Geschwindigkeitsdefizite. Und die Unionerinnen haben das gut gemacht. Ist auch eine Chance, tatsächlich Eileen Campbell. Ja, da muss sie eigentlich fast mehr draus machen.
Ja.
Und man hat auch gemerkt, fand ich, beim Aufbau, auch ähnlich wie es Wolfsburg gemacht hat, die haben versucht, dass Magdalena Eriksson im Spielaufbau den Ball hat, so rum. Das ist nicht gerade unbedingt ihre Stärke und das versucht aus meiner Sicht so ein bisschen auf diese Seite zu ziehen, weil da die Bälle einfach auch noch nicht so mit der hundertprozentigen Genauigkeit ankommen. Man hat keine Georgia Stanway gerade auch, die sich die Bälle hinten abholt. Da müssen die Bayern jetzt noch Lösungen finden. Und wird ja jetzt umso spannender mit der Transfermeldung, die es jetzt kurz vor der Sendung gab, mit dem Abgang von Ariana Caruso zu Real Madrid. Ist schon unerwartet jetzt, ehrlich gesagt, so eine Spielerin noch abzugeben, die zwar nicht unumstrittene Stammspielerin war, aber doch viel gespielt hat auch. Und jetzt hat man Alara noch und Armani und Zatrazil und Oberdorf, die in den nächsten Wochen zurückkommen sollen. Das ist schon mit heiser Nadel gestrickt an der Stelle.
Ja, das stimmt. Also diese Caruso-Meldung, das hat uns alle überrascht. Ich nehme an, einschließlich des FC Bayern zu diesem Zeitpunkt, das wäre eigentlich untypisch, wenn das geplant gewesen wäre, irgendwie rund um den ersten Spieltag nochmal so eine Spielerin abzugeben. Auf der anderen Seite hast du aber schon auch gesehen, dass das, was da José Barcala mit ihnen eingeübt hat, dass das schon so ins Unterbewusstsein übergegangen ist. Also wenn sie hochgepresst werden, dann gibt's immer dieselben Schemata und wenn sie Überzahl herstellen wollen, ja, dann kippt halt einfach eine der Sechserinnen ab und das war in dem Fall Tani Kawa und die wurde zum Beispiel dann am Anfang auch gar nicht verfolgt. Das hat Union, also ja, ich weiß nicht, die waren glaube ich nicht so richtig darauf vorbereitet, was sie machen, wenn sie abkippt. Das heißt, so konnte dann Bayern manche Situationen, also da hat sich ein Pressing angedeutet, Tani Kawa kippt ab und dann ist Union einfach gefallen. Also dann hat Union gesagt, okay, alles klar, dann machen wir unser Mittelfeld-Pressing-Ding, dann macht ihr mal. Und ich finde, was man in diesem Spiel wirklich eindrucksvoll gesehen hat, war, wie untypisch es ist für Spielerinnen in der Bundesliga durchs Zentrum durchzuspielen. Also Jellerfeld und Lisanne Gräve, die beide, vor allem Gräve, eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber die wurden immer komplett überrascht, so 3-4 Mal von Pässen, von Armani, von Tani Kawa einfach durchs Zentrum rein, wo auf den Außen auch eine Anspielstation war, weil da hatte Bayern eher den Platz, aber die beiden haben sich für den Risikopass entschieden und da sind ja auch, also einmal auch so einer auf Dallmann zum Beispiel, da kann die aufdrehen. Ich glaube, der Freistoß, genau, der wird ja auch so rausgeholt, dass Damjanovic mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt wird, wird ein bisschen gerissen, dann gibt's diesen Freistoß, kann man, denke ich, schon so geben. Aber das fand ich schon interessant, weil das siehst du eigentlich an so einem Bundesligaspieltag nur vom FC Bayern, dass die einfach so wirklich so knallhart durchs Zentrum spielen, selbst wenn es eigentlich so aussieht, als wäre da gar kein Platz. Und ich fand, dass sie das eigentlich gut gemacht haben. Also ich hatte, klar, es gab so einzelne Fehler, die Kempe-Chance und es gab dann noch diesen Abschluss, den Mamutović so zur Seite wegfaustet. Und sie hatten manchmal so im Gegenpressing keinen Druck, deswegen konnte sich Union da draus befreien. Aber Union ist ja auch kein schlechtes Team. Deswegen muss ich sagen, ich fand das dann eigentlich von beiden Teams eigentlich eine ansehnliche erste Hälfte. Bayern hat halt aufgrund der höheren Qualität und weil meiner Meinung nach alles an diesem Freistoß seltsam war, die Mauer war mit zu wenigen Spielerinnen, die ganze Zeit hat Clara Bühl nur aufs Torhüterinnen-Eck geguckt und trotzdem hat sich keine Unionerin mal in diese Schussbahn reingestellt. Es war dann auch ein guter Schuss, aber ehrlicherweise, das war glaube ich, einfach nicht so ganz clever von Union in Summe dann doch gewesen. Aber ich fand echt, bei beiden Teams haben mir Dinge wirklich, wirklich gut gefallen. Und bei Bayern war es vor allem, dass sie mit so viel Risiko durchs Zentrum gespielt haben und du gesehen hast, sowohl Armani als auch Tanikawa, die können das eigentlich auch gut.
Ja, definitiv können sie das. Also das will ich nicht in Abrede stellen. Zum Freistoß will ich nur eine Anekdote kurz sagen. Es war ein Mirsan Roth, Redaktionsmitglied, hat geschrieben, er stand hinter dem Tor, wo das 1-0 gefallen ist, und das war offen wie ein Scheunentor. Also es hat jeder eigentlich im Stadion gesehen, dass jetzt der Ball dahin kommen wird. Und ja, ist das Torhüterinnen-Thema, glaube ich, ist leider auch symptomatisch für diesen Spieltag. Da haben wir, glaube ich, schon über einige Szenen gesprochen und müssen noch über einige Szenen sprechen. Den kann man dann auch, also ich weiß nicht, ob man ihn hält, wenn man anders steht, aber es war schon eine Einladung. So wurde es mir aus dem Stadion berichtet und so sah es auch tatsächlich vom TV aus.
Mhm. Und dann nimmt Clara Bühl, die Fußballerin des Jahres, der Herzen, nimmt sich dann so eine Chance auch. Aber wie hat dir denn dann insgesamt Union gefallen? Also rein emotional war natürlich das 1-3 wichtig und es gab, finde ich, durchaus so einen Moment, wo man das Gefühl haben konnte, wenn jetzt hier noch ein 2-3 fällt, dann wackelt das hier vielleicht sogar noch ein bisschen. Da gab es diesen Volley-Schuss von Weidauer, der ganz knapp vorbeiging in der 84. Minute. Wie hat dir denn Union insgesamt gefallen?
Ja, ich fand schon auch, dass sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Umso mehr hat es mich jetzt aus neutraler Sicht geärgert, dass es dann 4-1 ausgeht und dass sie halt dann die Tore so herschenken, das erste und das zweite. Ich hätte gerne gesehen, wie Bayern reagiert, wenn es nur 1-0 zur Halbzeit steht und wenn Union es vielleicht ein bisschen länger offen halten kann. Ich glaube, das Tor ist ja gefallen wieder relativ 47. der 48. Minute, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Also relativ schnell danach, genau. Und dann war das Spiel es vorentschieden und dann haben es die Bayern auch so gespielt, wie sie spielen wollten. Nochmal mit ein Stück weit mehr Kontrolle. Aber Union hat es nicht schlecht gemacht. Und wie ich es gesagt habe, es werden einige Vereine noch an der alten Försterei stolpern und ich rechne Union tatsächlich auch gute Chancen ein, eine gute Saison zu spielen. Gerade deswegen hätte ich es besser gefunden oder bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir so ein bisschen mehr ausgerechnet hatte. Ich hatte so mit einem engeren Spiel gerechnet, auch vom Ergebnis her. Mhm. Und da war es dann einfach schade, dass so Kleinigkeiten dann nicht gepasst haben. Und ja, dass Bayern relativ wenig machen musste, um zu den ersten drei Toren zu kommen.
Ja. Ja, das stimmt schon. Und ich glaube aber, dass du trotzdem viele interessante Details mitnehmen kannst aus diesem Spiel. Also Lia Kamba zum Beispiel, wie gut die im Pressing war, das fand ich irre. Die hat ja auch diesen einen Ballgewinn gegen Eriksson provoziert. Es war eine weitere gute Möglichkeit. Da wurde dann kein Abschluss draus, weil es Bayern dann verteidigt bekommen hat. Aber es war einfach sehr, sehr gut von ihr. Und die war nimmer müde. Die ist gelaufen ohne Ende. Ich fand auch Tomke Schneider auf der einen Seite gegen Ballesea hatte natürlich auch manchmal so Szenen, in denen sie auch ein bisschen Glück hatte, ehrlicherweise. Also zum Beispiel die eine Flanke, die sie weggrätscht. Riesenjubel im Stadion. Eigentlich darf sie da gar nicht zur Grätsche runtergehen, weil die Flanke darf nie im Leben flach gespielt werden. War einfach ein klarer Fehler von Ballesea. Das hat sie nicht richtig eingeschätzt oder nicht im richtigen Moment hochgeguckt. Also es war eine spektakuläre Aktion, aber eigentlich hätte sie dann nicht runtergehen sollen, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite auch Till Jansens, die jetzt dann auf rechts gespielt hat. Sehr, sehr aggressiv, sehr gut in direkten Duellen. Und du hast auch gesehen, und das ist natürlich ein großer Unterschied zu anderen Teams von Union, mit den Einwechslungen wurde das Team zum Teil noch besser. Also Naika Reisner habe ich vorhin schon angesprochen, die hatte ihre Aktionen, Sophie Weidauer hatte ihre guten Momente und Nele Bauereisen ist nicht nur wegen des Tors hervorzuheben, die hatte auch nochmal in der Nachspielzeit einen sehr guten Abschluss. Also das waren alles, finde ich, Dinge, die auf Unionerinnenseite wirklich einem Optimismus verhelfen können. Nervt natürlich, dass es ein 1-4 wird. Da kannst du auch drüber sprechen. Das war nicht gut verteidigt. Also Brust stand die ganze Zeit im Rückraum, keine Rück drauf und dann lässt sich Steuerwald da sehr leicht verladen. Ist nicht gut verteidigt. Aber ich glaube, daran kann Union wachsen. Deswegen, ich verstehe deinen Frust. Es war auch zu hoch mit einem Tor Minimum. Aber sie hatten auch wirklich viele gute Momente und sie hatten immerhin dieses 1-3, was, glaube ich, so 0-3, 0-4 vielleicht sogar, boah, wäre das ätzend gewesen, auch vor dieser Kulisse. Aber ja, Sie waren dran.
Ja, sie hatten auch, ich kann mich an eine Szene auch erinnern von Egli, die dann am 16er selber schießt, anstatt links rüberzulegen. Ja, also sie hatten dann teilweise auch die schlechte Entscheidungsfindung. Das, von Ekli kennt man das so ein bisschen aus Freiburg, wenn man ehrlich ist. Also ist aus Freiburger Sicht gut zu sehen, dass es bei Union Berlin noch nicht abgelegt hat. Das war einfach so ein bisschen schade. Also es wäre schon mehr drin gewesen. Und ich glaube, die Bayern, ja, nehmen da schon auch so ein paar Hausaufgaben noch mit für die nächsten Aufgaben, weil sie jetzt sehen, dass es einfach nicht so rund läuft. Und klar, eingangs gesagt, meckern auf hohem Niveau, wenn man trotzdem 4-1 gewinnt. Aber ich glaube, Barkala wird nicht hundertprozentig zufrieden sein.
Mhm. Ja, vermute ich auch, während gleichzeitig auch Marie-Louise Ether ihren Spielerinnen einiges mitgeben kann fürs Auswärtsspiel jetzt dann beim SC Freiburg, bevor dann mit Eintracht Frankfurt der nächste hochklassige Gegner an die alte Försterei kommt. Für den FC Bayern geht es jetzt mit 2 Heimspielen weiter, erstmal gegen den ersten FSV Mainz 05 und dann ebenfalls gegen den SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Partien für die Bayern-Frauen. Ja, dann lass doch mal über den nächsten höherklassigen Gegner von Union sprechen, nämlich Eintracht Frankfurt. Das durfte seine Saison beginnen, beziehungsweise die Saison läuft ja für die Eintracht schon, denn man spielt ja schon Champions League Playoffs. Aber das erste Liga-Heimspiel, das gab es jetzt gegen den ersten FC Köln und es begann spektakulär auf beiden Seiten des Feldes. In der 11. Minute hat nach einer tollen Eckballvariation Pauline Bremer am zweiten Pfosten komplett frei einen Volleyschuss auf den Fuß, aber sie setzt ihn komplett drüber und nach der Ecke spielt dann die Eintracht den Absturz kurz aus. Ilstedt schlägt den Ball lang, der zweite Ball landet bei Eintracht Frankfurt und so kommt es dann zu einem tiefen Pass von Irleta Mimeti auf Laura Freigang. Und die macht direkt das 1:0. Fast den identischen Pass und fast auch das identische Tor sehen wir dann 6 Minuten später. Da schießt Freigang noch am Ball vorbei. Larissa Mühlhaus trifft dann nur den Pfosten kurz vor der Pause, aber tatsächlich gelingt es Eintracht Frankfurt noch vor der Pause auf 2:0 zu stellen. Nina Lührsen flankt von links auf Mimeti, die Volley auf Laura Freigang legt und die trifft zum 2:0. Es war abseitsverdächtig, ist aber nicht aufzulösen und wenn es nur nach dem Grad der Schönheit beim Herausspielen geht, dann war es definitiv ein reguläres Tor, denn das war richtig schön. Und dann begann eine seltsame zweite Hälfte. Eintracht Frankfurt hatte eigentlich gar keine Abschlüsse mehr. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob sie am Ende noch einen zustande bekommen haben in der zweiten Hälfte. Hatten auch nicht mehr viel Ballbesitz. Der lag dann beim ersten FC Köln. Aber es wäre jetzt auch falsch zu behaupten, dass sich da Köln wirklich so ein Füllhorn an Chancen herausgespielt hat, sondern es plätscherte so ein bisschen vor sich hin und am Ende kommt dann Köln mit 6:1 Schüssen allein in der zweiten Hälfte ins Ziel, hat aber aus diesen 6 Schüssen nur 0,28 Expected Goals herausgespielt und dementsprechend, Jule, es gab eine Szene, da war es knapp, da ist Marina Hegering so ganz knapp an einem Freistoß vorbeigesegelt, das hätte der Anschlusstreffer sein können. Aber so richtig wackelig wurde es dann trotzdem nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was fangen wir denn dann jetzt aus Sicht der beiden Teams mit diesem Spiel an?
Erstmal gut, ich fand das generell gut, ich fange mal mit Frankfurt an, ne? Mhm. Wir waren ja ganz, ich will nicht sagen effektiv, ne, aber haben ja 2 wunderschöne Tore gemacht. Mhm. Mit der Kombi Mimeti-Freigang. Hätten wahrscheinlich noch ein paar mehr machen können, aber es hat dann irgendwie nicht sein sollen oder man hat dann irgendwie ein bisschen eigenwillig gespielt oder da wäre man ja drin gewesen, da ärgert man sich, hätte man sich vielleicht geärgert, wenn es ein bisschen anders ausgesehen hätte, aber so gut mit 2:0. Und in der zweiten Halbzeit haben sie auch wenig gemacht, mussten sie jetzt auch nicht, aber ich will nicht sagen, die zweite Hälfte war ereignislos, aber so kam es mir vor.
Naja, also ich habe hier nicht gut, so viele davor, Ereignisse meine, stehen, ehrlicherweise. Ich habe genauso viele Kopftreffer, wie ich mir Chancen aufgeschrieben habe für die zweite Hälfte.
Ja, also es war schon sehr, es war jetzt nicht so für, also wenn man Nürnberg-Wolfsburg gesehen hat, dann war das ein anderes Spiel in der zweiten Hälfte. Das muss man ganz klar sagen, das war jetzt nicht so toll. Und bei der, das, was mich auch dazu führt, dass ich fand jetzt, Köln auch gar nicht so schlecht, weil sie hatten ihre Chancen und gut, dass in der ersten Hälfte waren sie natürlich noch so ein bisschen wackelig und haben den Frankfurter ein bisschen zu viele Möglichkeiten, die sie ja dann teilweise auch genutzt haben, gegeben. In der zweiten Halbzeit habe ich mich gefragt, wissen die eigentlich, dass sie zurückliegen? Also da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Aktivität gewünscht, ne, weil also sie ist, haben wir dann auch so verloren, aber sie haben auch nicht so richtig viel dafür getan. Natürlich haben sie es mal versucht, ne? Aber viel bei rum kam nicht. Das lag natürlich einmal daran, dass Frankfurt das wirklich sehr, sehr gut im Griff hatte. Aber also es fehlte mir da an Ideen und echten Vorstößen von den Kölnerinnen. Und da müssen sie, glaube ich, nochmal extrem dran arbeiten, dass sie da offensiv vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus dem Quark kommen. Also insbesondere dann, wenn man wirklich muss, ne? Also ich meine, worauf warten sie jetzt? Also klar, sie hatten ja auch manchmal so Situationen, wo sie dann irgendwie selber im Angriff waren und dann irgendwie schnell der Konter war. Aber da jetzt nur drauf zu warten, dass, oder auf Sicherheit zu spielen, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Er hat halt verloren. Das ist nicht so. Vielleicht hätte man da doch noch ein paar Mal mehr versuchen müssen, das irgendwie auszuspielen und nach, mehr nach vorne zu kommen einfach. Das fehlte mir so ein bisschen der Mut und die Idee. Wie gesagt, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die wissen, dass die hinten liegen, sondern dass die jetzt irgendwie auf so einem.
Ja.
Und Frankfurt ist jetzt auch nicht so, dass man denke ich, das Gefühl hat, Mensch, die schießen die jetzt gleich völlig ab, weil die haben ja in der zweiten Hälfte auch nicht so viel getan.
Ja, wobei, meinst du ja. nicht, dass es auch einfach zu schwer war für den FC? Also zwei Gedanken habe ich dazu. Der eine Gedanke ist, wie oft werden wir die Fünferkette noch sehen bei Köln? Sie haben dann umgestellt zur zweiten Hälfte. Sie haben Amelie Bohnen, die auch gelb vorbelastet war, schon rausgenommen, haben dann ein klassischeres 4-4-2, später ein 4-3-3 gespielt. Und vorher war es eine Dreierkette, vielleicht auch mit dem Gedanken, dass Amelie Bohnen die schnellste der drei ist, zwischen Kathi Hendrich und Marina Hegering, und dann so tiefe Pässe abfangen kann. Als man dann zwei Riesenchancen und ein Tor dadurch kassiert hat, hat man dann vielleicht auch gesehen, okay, gut, funktioniert nicht. Also das ist das eine, dass vielleicht diese Systemumstellung auch ein Wink ist dafür, wie es besser läuft. Denn ich fand nicht, dass Hegering und Hendrich dann in der Viererkette große Probleme hatten. Und das zweite ist aber, dass ich glaube, dass der FC, also klar, er hatte auch schon in der letzten Saison seine Probleme, Tore zu erzielen, vor allem in der zweiten Hälfte. Aber wenn du, also die haben gegen die Außenverteidigerin Nina Lürsen und Paulina Krumbiegel gespielt, solange bis die dann ausgewechselt wurden. Lürsen ja noch viel früher, aber Paulina Krumbiegel hat im Grunde durchgespielt und die waren beide sehr, sehr gut. Und vor allem im Zentrum, Archie Götz und Bennison, die haben doch also endlos Bälle weggesaugt. Deswegen hatte Köln ja auch immer diesen langweiligen Ballbesitz auf dem Flügel, Zawistowska, und dann, ja, und dann nehmen sie sich irgendwie den Schuss, weil sie endlich mal in der Nähe des Tores sind, aber hätte sie in der Situation gar nicht schießen sollen. Oder sie versuchen den Steckpass, wo eigentlich keiner war. Also ich finde schon auch, dass du gesehen hast, welche Probleme Köln da hat. Ich muss aber auch sagen, das hat Eintracht Frankfurt so absolut souverän verteidigt, mit Ausnahme dieses einen verlängerten Freistoßes. Meine Güte, sowas kann halt mal passieren.
Ja, absolut. Ich habe ja gesagt, also die haben es schon auch sehr gut gemacht, ne, aber es gibt auch andere Teams, die es gut machen, da muss man vielleicht doch ein paar Ideen finden. Ne? Also ja, man hatte, auch weil sie so wenig gemacht haben, hatte man schon das Gefühl, dass ein bisschen mutlos, fand ich jetzt schon. Ne? Also man, klar, sie haben es versucht. Das kann man so sehen.
Das ist wahrscheinlich ja, so eine Mischung aus beiden.
Also die Eintracht hat schon sehr, hat das sehr gut gemacht. Ich fand insbesondere, also es war eine gute Leistung, aber mir fehlte da, wie gesagt, dann so ein bisschen der Impuls nach vorne irgendwie. Von den Kölnerinnen, aber ist natürlich richtig, wie hätten sie es sonst?
Ja, das war schwierig. Sie haben ja das Problem, finde ich, also Laura Feiersinger, die ist ja jetzt im Grunde die neue Aufbauspielerin, zumindest in der ersten Hälfte war es eindeutig, die kippt dann ab und in der zweiten Hälfte auch häufig, wenn sie tiefen Aufbau hatten, und dann versucht die, den Ball zu verteilen. Und dann stellt man sich aber die Frage, und das sieht man halt leider nicht immer, wenn man nicht im Stadion sitzen kann, auf wen kann sie eigentlich gerade verteilen? Wie viele Anspielstationen hat sie eigentlich? Und da muss man sagen, hatte der FC schon ein Thema, fand ich, nämlich dann die Außenverteidigerin, die haben sich angeboten. Logischerweise hatte sie den Exit-Pass auf die Innenverteidigerin links und rechts neben sich. Das wollte sie aber nicht machen. Ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Aber zwischen den Linien, da war einfach sehr, sehr wenig. Und da gab es zwar ein bisschen Bewegung. Sophie Nachtigall hatte schon probiert, Lydia Adrade auch. Aber das wirkte auf mich noch nicht so irre koordiniert. Aber mit der Einschränkung, dass man das tatsächlich am TV-Bild auch sehr schlecht manchmal sieht, weil man eben manchmal nicht sieht, was vorne gerade los ist, wenn hinten der Ballbesitz ist. Das könnte noch besser werden. Vielleicht fehlt Ihnen da die Zielspielerin oder diejenige, die dann mal das Zentrum gut besetzt. Das wäre ja auch was man aus der letzten Saison noch mitgebracht hätte. Im Grunde seitdem Scharrenbeck weg ist, haben Sie ja eigentlich keine klassische Zehnerin mehr gehabt, wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett täusche. Vielleicht kann man das noch mitnehmen aus der Partie. Also, dass vielleicht hätten Bennison und Archie Götz nicht gar so gut ausgesehen, wenn es da noch eine Spielerin gegeben hätte, die es öfter geschafft hätte, in ihrem Rücken sich freizulaufen. war so ein Gedanke meinerseits. Auf der anderen Seite, was
das
machen wir?
Das wäre absolut möglich. Also ganz kurz zur Vierer, ja. Fünf. Ja, ich glaube, die, also ich fand auch mit der Viererkette hat es besser geklappt, wenn man so ein Personal hat. Der, klar sind sie nicht mehr die schnellsten, aber meistens das Stellungsspiel sehr gut, ne?
Ja, muss man eigentlich dann riskieren. Und was man halt auch muss, ist, das Pressing war halt leider nicht so gut wie in der letzten Saison. Also das kann auch daran gelegen haben, erster Spieltag und so weiter und so fort. Aber sie haben eigentlich sehr selten Eintracht Frankfurt in wackelige Situationen gebracht. Und das ist dann natürlich auch ein Thema, was dann eben auch bei Eintracht Frankfurt zu der Frage führt, ist das jetzt einfach nur das Pferd, das so hoch gesprungen ist, wie es musste? Oder würdest du da ein Thema draus machen, dass man in der zweiten Hälfte also einmal am Ende zwar Richtung Tor geschossen hat, aber ansonsten im Grunde sich mehr oder weniger aufs Verteidigen beschränkt hat?
Naja, fand ich okay, muss ich sagen. Also warum sollte man da jetzt groß viel machen, ne? Irgendwie und irgendwas riskieren, irgendwie Verletzungen oder doch ein Gegentor durch Konter. Irgendwie von da an fand ich das jetzt in Ordnung, dass man sich gedacht hat, naja, warum? Mhm. Also klar, für den Zuschauer ist es natürlich jetzt ein bisschen langweilig gewesen, aber als Verantwortlicher auch mal, weil man ja irgendwie schon ein bisschen mehr Pensum hat als die anderen durch die Spiele. Jetzt ist das, finde ich, jetzt völlig in Ordnung zu sagen, okay, dann machen wir halt, nehmen wir das so mit und gucken, dass wir das irgendwie, also besser als andere Teams, die 2-0 führten nach der ersten. Können wir immer, nein, aber das muss man einfach sagen, ne? Also, man hat das dann einfach so relativ ruhig über die Zeit gebracht irgendwie und nicht großartig sich dann was rein selber reingespielt. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Also ich persönlich nur.
Wahrscheinlich sind die größten Gedanken, die man sich macht, wie es Larissa Mühlhaus geht, die das angeschlagen richtig, ja. ausgewechselt werden musste. Das war auch nochmal, also Bruch im Spiel ist zu viel, aber es hatte auf jeden Fall eine Auswirkung. Ja. Das hat man auch gemerkt. Ansonsten muss man sagen, drittes Pflichtspiel, immer noch kein Gegentor für Eintracht Frankfurt. Es geht jetzt dann zu Hause gegen Paris Saint-Germain weiter und dann kommt eben, wie vorhin schon angesprochen, der erste FC Nürnberg. Guter Start, Laura Freigang in sehr, sehr guter Frühform. Ereleta Mehmedi hat auch nach dem Spiel gesagt, ach ja, wir spielen ja jetzt so lange miteinander zusammen. Ich weiß im Grunde eigentlich schon blind, wo sie steht und ja, das hat man gesehen.
Das hat sie da auch echt gezeigt, muss man sagen. Also ich fand da insbesondere das erste, also ich fand beide Tore beeindruckend, wie das geklappt hat. Das muss sagen, Laura Freigang hat es ja auch nicht immer leicht, ne? Die hat auch nicht mal eine tolle, also auch mit dieser anderen Geschichte und so. Aber das hat mich auch für sie gefreut, dass das so gut geklappt hat.
Also die andere Geschichte ist ein verpasster Dopingtest und das ist gerade noch unter Untersuchung. Aber das habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Da stehen ja halt Sachen im Raum, dass er vielleicht ein bisschen länger gesperrt ist oder so. Und je nachdem, das ist ein bisschen, ja, es ist so, weil wie es so ist, ne? Aber das konnte auf den Mund nicht abschütteln und bin auch ein bisschen gespannt. Ne? Aber mal gucken, wie sich dann gegen Paris schlagen.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Das letzte Aufeinandertreffen, also vom FFC noch gegen Paris, war das nicht das Champions-League-Finale?
Ja, von 2015 meine ich. Ja, 2015, kann das sein?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber jetzt so ungegoogelt aus dem Kopf,
ja, genau.
Hätte ich gesagt.
Das hat man ja noch gewonnen.
Das hat man noch gewonnen. Sag das mal nicht so. Wenn Laura Freigang weiter so on fire ist, dann werden die da zu null durchmarschieren. Also, das sind die nächsten Partien für Eintracht Frankfurt, für den ersten FC Köln wiederum. Geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim und dann sind wir mal gespannt, welche Reaktion man dann in dieser Partie sehen kann. Kommen wir zum ersten Spiel des Hamburger SV zu Hause gegen den SC Freiburg vor leider einer relativ enttäuschenden Kulisse. Ich habe die genaue Zuschauerinnenzahl gar nicht mehr noch nachgeschlagen, aber es wäre in der letzten Saison am unteren Ende der Skala gewesen bei den besuchten Spielen. Dabei war so einiges drin in dieser Partie. Es hatte aber ehrlicherweise auch mit Fehlern zu tun. Also nach einem Riesenfehler im Aufbauspiel des HSV steht Mai Schneider in der 5. Minute schon frei vorm Tor, kommt allerdings nicht an Schemik vorbei. In der 15. Minute muss dann Anna Reimann, die überraschenderweise die 17-jährige Torhüterin im Tor des SC Freiburg stand, muss nach einem Fehler von Axtmann aushelfen. Bartz schießt daraufhin aus 50 Metern aufs Tor. aber auch deutlich am selbigen vorbei. Und so geht das jetzt fröhlich weiter. Also beide pressen sich sehr hoch. Mal befreit sich der HSV. Chemik hat da ein paar sehr, sehr schöne vertikale Pässe gespielt. Da läuft auch einmal, laufen sie 5-4 auf die letzte Kette zu. Einfach nur, weil Chemik einen vertikalen Pass spielt, der perfekt auf Kaczeska, glaube ich, kommt. Also es war sehr, sehr interessant und dann fielen irgendwann auch Tore. Das erste allerdings eher kurios. In der 63. Minute gibt es einen Freistoß von der linken Strafraumseite für Ojukwu und sie schießt durch eine Zwei-Frau-Mauer hindurch, die sich teilt, wie Kai Pahl hat es so schön formuliert, wie einst das Rote Meer als Moses durchging. So teilte sich diese Mauer. Und dann sieht auch Chemik im Tor nicht so gut aus, dass sie diesen Ball halten kann. Da der HSV seine Spielzusammenfassung ohne Ton hochgeladen hat bei YouTube, hören wir, dass danach die Freiburger Spielerin Ojukwu fragen, war das Absicht? Und sie sagt nein. Deswegen, dann, als ich das gesehen habe und es mir nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ach, vielleicht wollte sie auf Biens passen. Die stand am ersten Pfosten. Naja, es wurde dann ein schöner Treffer und später hat sie es nochmal direkt probiert. Das war auf jeden Fall gewollt und das war dann auch eine sehr, sehr schöne Chance. Allerdings ist es nicht das einzige Tor dieses Spiels geblieben, denn der HSV, er kann reagieren mit einer tollen Verlagerung, spielt Lindberg Wrede auf links frei, die flankt direkt nach innen und der Ball rutscht durch zu Kaczewska, die sich den Ball gegen Wojtekowa zurechtlegen kann und mit einem sehr schönen Schuss zum 1:1 trifft. Und jetzt geht's hin und her. Martens, die sehr junge Spielerin, die auf HSV-Seite eingewechselt wurde, schießt ans Außennetz. Ojukwu hat dann eben nochmal einen weiteren Freistoß, den dann Chemik aber aus dem Winkel raus fischt. Und die letzte Chance, die gewinnt, gehört dann den Freiburgerinnen. Die nimmermüde Memmiger steckt auf Schneider, deren Flanke köpft dann Brunold freistehend knapp drüber. Und dann, Flo, war es das. Am Ende ist es eben dann ein 1:1 und damit die Punkteteilung zwischen diesen beiden Teams. Gibt es denn eins von beiden, das dir besser gefallen hat?
Eins von beiden Teams, meinst du? Ich fand jetzt, das war von beiden okay. Okay, Auftakt. Aus der Freiburger Sicht mit x Neuzugängen. Also die haben ja wieder einen erneuten Kaderumbruch. Neuer Trainer an der Seitenlinie, habe ich schon damit gerechnet, dass es jetzt nicht so wahnsinnig smooth durchläuft, wobei sie eigentlich eine sehr gute Vorbereitung hatten, wenn man jetzt die Testspiele anschaut. Sie hatten ja nur gegen Basel verloren, aber dann hoch gegen, ich glaube, Luzern war es gewonnen, gegen Zürich hoch gewonnen, sie haben gegen Nürnberg gewonnen, sie haben gegen Stuttgart gewonnen, also haben wir dann eine recht gute Vorbereitung eigentlich gehabt. Ja, aber von der Aufgabe, da neuen externe Neuzugänge zu integrieren, eine neue Torhüterin zu integrieren. Ich fand, das war nicht ganz überraschend. Ich hatte mit Herrn Konrad vor der Saison mal gesprochen und dann habe ich ihn eben auf die zwei Neuzugänge im Tor angesprochen und ja, wie er denn so die Torhüterin-Position generell sieht und dann hat er mich korrigiert und gesagt, er hat drei gute Torhüterinnen und so dieser Hinweis, der war schon so ein bisschen. Also ja, und wenn man dann das letzte Testspiel noch gesehen hat gegen VfB, da ist Reimann auch gestartet.
Ja, stimmt.
Dann bin ich schon davon ausgegangen, dass er sie wahrscheinlich von Anfang an bringen wird. Ich fand, die hat ein gutes Debüt gemacht, hatte aber tatsächlich jetzt so im klassischen Torwartspiel gar nicht so viel zu halten. Also sie hat gut mitgespielt. Mhm. Aber ansonsten hat eigentlich, fand ich jetzt, Freiburg nicht viele klare Torchancen zugelassen. Wie gesagt, Reimann musste eigentlich kaum eingreifen, hat viel mit dem Ball lösen können. Freiburg selber war aber natürlich vorne auch nicht ganz zwingend. Ich finde, man hat gemerkt, dass Birkholz eine schlechte Rückrunde hatte. Da hat sie irgendwie dran angeknüpft. Die hatte irgendwie wenig Bindung. Ich war ein bisschen überrascht, dass Fobian nicht von Anfang an begonnen hat. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Mhm. Ehrlich gesagt. Ansonsten hat Freiburg das immer sehr direkt, fand ich, versucht, den Spitz zu spielen, aber es war schon sehr fehleranfällig. Dass Ojukwu das gesagt hat, dass das keine Absicht war, das wundert mich so ein bisschen, weil ich fand, auch da stand die Mauer etwas komisch tatsächlich und ich habe mich vor dem TV ertappt, wo ich gesagt habe, die schießt garantiert ins kurze Eck. Und so ist es dann auch gekommen, dass es natürlich so eine Murmel wird und die Mauer aufgeht. Wie sonst nur die Tore bei Geh aufs Ganze. Das war natürlich dann im wahrsten Sinne der Zonk für den HSV. Aber Ja, ich finde, alles in allem kann man mit dem Punkt aus Freiburger Sicht schon leben. Ich finde, der HSV hat zum Schluss ein bisschen mehr versucht, noch das zweite Tor zu erzielen, hatte ich so das Gefühl, auch getragen vom Publikum. Mhm. Aber auch die werden sich, glaube ich, nach dem Spiel nicht beschweren, wenn das Spiel 1-1 ausgeht. Also ist jetzt ein okayer Auftakt, um mich da zu wiederholen.
Wahrscheinlich muss man schon froh sein, dass es 11 gegen 11 ausging. Also bei beiden Teams gab es Fouls, wo es durchaus auch mal eine zweite gelbe Karte hätte geben können. Also gerade Krüger zum Beispiel, der hatte in der einen Szene wirklich ein bisschen Glück. Aber es war auch eine etwas undurchsichtige Spielleitung von Sina Diekmann. Da wurden ja auch Vorteile weggepfiffen, harte Fouls nicht gepfiffen, harte Fouls ohne Karte gepfiffen. Dann wiederum Karten gezeigt, die man nicht gleich nachvollziehen konnte. Also es war so schwer, auch, glaube ich, auch für die Schiedsrichterin Zugriff auf diese Partie zu bekommen. Und das hat man vielleicht dann auch in manchen Phasen dieser Partie angemerkt. Wie hat dir denn das gefallen, was wir bei Freiburg im Ballbesitz gesehen haben? Also es war auffällig, dass Alina Bienz oft eingerückt ist und dann Lisa Kahl so ein bisschen mehr Platz auf ihrer Seite hatte. Sie haben aber dann auch manchmal fast schon die Position getauscht. Also Bienz war dann die tiefere Spielerin, damit man Karl weiter hochschieben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein auf Jonna Frede und Brunthaler hin ausgedachter Spielzug war für den SC Freiburg, weil würde Sinn ergeben, weil Brunthaler ist diejenige, die am ersten Mal jumpt aus der Kette raus, also HSV stand ganz normal 4-4-2, aber eben die linke 4, das war Brunthaler und die ist immer mal wieder, die ist halt gierig auf den Ball, die geht manchmal zu schnell raus und hinter ihr wird der Raum dann logischerweise etwas größer. Darüber hinaus, finde ich, hat man kaum jetzt so richtige Abläufe schon gesehen beim SC Freiburg. Aber wie hat dir das gefallen, jetzt zum Beispiel eben diese Bienz-Karl-Rochade?
Ja, man muss ja generell sagen, Karl hat ja auf der falschen Seite gespielt, ist eigentlich Linksverteidigerin. Das war so ein bisschen überraschend auch. Cenk hat ja gefehlt. Die hat auch in der Vorbereitung, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, ja jeweils immer nur 46 Minuten gespielt oder 45. Also die ist immer eigentlich zur Halbzeit ausgewechselt worden für Memminger. Ich fand, Memminger hat ein gutes Debüt gegeben, fand ich, du hast schon gesagt, nimmer müde. Hat auch eine sehr gute Zweikampfquote, ich glaube ich 93% Zweikämpfe gewonnen.
Ich weiß dann sogar, welchen sie verloren hat, wenn sie wirklich so eine gute Quote hatte. Ist dir das aufgefallen bei dem einen Einwurf, den es gab, steht Karczewska neben ihr. Und als der Ball gerade kurz vorm Werfen schiebt, einfach Karczewska sie weg und bekommt den Ball zugeworfen und kann dann aufs Tor zulaufen, wird dann keine Riesenchance draus. Aber da dachte ich mir so, ah, das sollte ihr nicht mehr so oft passieren, dass sie einfach, ich glaube, sie war da einfach mental gerade nicht drauf, dass das jetzt gerade passieren kann. Aber das war da wahrscheinlich der Verlorene. Ja, 13 von 14 Zweikämpfen hat sie am Boden gewonnen. Das ist ja wirklich irre.
Ja, nee, ansonsten, also was mir aufgefallen ist beim Freiburger Spiel, ich fand Wojtekowa als Innenverteidigerin, hat mich jetzt auch überrascht, dass sie startet anstatt Stierli. Ich fand, die hat das sehr clever gemacht, sehr routiniert, ist einmal, nee, das war Axmann, die so ein suizidales Dribbling gegangen ist und dann den Ball verloren hat.
Das war schlimm.
Aber Wojtekowa hat es wirklich sehr routiniert gemacht, hat mich dann auch überrascht, dass sie die Ecken geschlagen hat tatsächlich, wo ich mir denke, so als Innenverteidigerin, 35 Jahre, dann bist du eventuell auch nicht mehr die zu schnellste, wenn es darum geht, wieder in die Position zu kommen. Ich fand auch, dass Schneider und Oshoko, die ja auf dem Papier die Doppelsechs gespielt haben, das eigentlich die wenigste Zeit während dem Spiel gemacht haben. Schneider war sehr offensiv, fand ich. Die hat ist sehr weit nach vorne gerückt. Und ja, Karl und Jens, um deine Frage jetzt endlich zu beantworten. Es war schon auffällig, dass das Spiel da in der Offensive schon auch ein es geht eigentlich immer über Karl, ne? Egal auf welcher Seite sie spielt. Das war dann, das hat sich dann hier auch wieder bewahrheitet. Der HSV hat ja dann teilweise auch die Außenverteidigerin getauscht. Mhm. Ducouré hat ja dann teilweise auch auf der anderen Seite verteidigt. War ganz spannend. Aber schlussendlich, ja, ich finde schon, man hat gemerkt, dass da noch so ein bisschen die Abläufe fehlen. Wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, es war teilweise noch ein bisschen Stückwerk. Sie haben immer versucht, sehr, sehr direkt zu spielen, sehr mutig zu spielen. So will Konrad auch spielen lassen. Er kommt ja so aus dieser Red Bull-Schule, hat ja mit Zorniger lange zusammengearbeitet und bei Greuther Fürth. Und er selber sagt ja auch, dass er von Rangnick sehr viel gelernt hat. Er war beim SSV Ulm unter ihm Spieler, also Konrad unter Rangnick. Und hat, ja, ist da sehr geprägt von ihm. Und ja, dass man so mutig spielen will und pressen will und alles, das hat man die ersten 10 Minuten gesehen. Und da dachte ich eigentlich, da muss Freiburg 1 oder sogar 2-0 führen. Da hatten sie gefährliche Momente. Danach haben sie so ein bisschen nachgelassen, was ich dann erst dachte, okay, dann machen sie es vielleicht ein bisschen cleverer und wollen so verschiedene Phasen im Spiel haben, aber sie sind dann erst wieder, ich glaube, ich bin in der zweiten Halbzeit ins Pressing reingekommen. Also es war dann eine sehr, sehr lange passivere Phase, was das Pressing angeht.
Oder halt eine bessere vom HSV. Ist ja vielleicht eine...
Genau, also, genau.
Lass mal über die Hamburgerinnen noch ein bisschen sprechen. Ja. Da war bemerkenswert, also Stolz und Büller jetzt doch wieder in der Innenverteidigung. Weiß nicht, ob das wegen des letzten Testspiels war gegen Werder Bremen, was ja dann deutlich verloren ging. Penaud, absolut interessant, wie die immer versucht hat, anspielbar zu sein in jeder Aufbausituation.
Ja.
Aber genauso interessant, wie sie manchmal auch gar nicht angespielt wurde. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann der HSV eben, ja klar, fehlerbehaftet war es zum Teil. Das Rausspielen war manchmal, also du hast gerade bei Axtmann gesagt, suizidal. Das war manchmal beim HSV schon auch so, dass der Blutdruck da ganz schön gestiegen ist, wenn sie sich rauskombiniert haben. Aber es haben auch Dinge funktioniert. Sie hatten auch eine gute Reaktion aufs 0:1 gezeigt. Da hatten die ja wirklich eine Drangphase, in der dann auch dieser Ausgleich fällt. Kaczewska absolut auffällig. Also wie hat dir der HSV denn dann insgesamt so gefallen?
Ja, ich fand es auch eine solide, eine gute Leistung. Kaczewska ist auch wirklich hervorzuheben. Das Tor macht sie wirklich super. Das ist gar nicht einfach. Lüpft den Ball ja dann nochmal über Wojtekowa drüber, nimmt er dann, glaube ich, per Dropkick. Mhm. Also war ein schönes Tor, war gut gemacht. Ich fand auch Ducouré zwar ein bisschen wild manchmal so in ihren Aktionen und auch immer sehr bissig in den Zweikämpfen, aber sonst auch im Aufbauspiel eigentlich relativ gut, ist mir auch aufgefallen. Krüger war auch immer sehr offensiv stark, fand ich. Das ist auch sehr viel über Krüger gegangen. Also das war schon ein guter Auftakt für Hamburg. Ich finde, es ist auch leistungsgerecht tatsächlich, dass es dann am Ende unentschieden ausgeht. Auch wenn der Kommentator da so ein bisschen was anderes gesagt hat, hat so ein bisschen den HSV eher auf der Siegerstraße gesehen. Das fand ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das kam aus meiner Sicht, auch die Statistik gibt es noch nicht her. Sind auch 17-17 Torschütze, wenn man es nachstellt. Gespielte Pässe hat Freiburg ein bisschen mehr. Also Ballbesitz hat Freiburg mehr.
Expected Goals auch ähnlich. 1,26.
Genau, also ich fand jetzt nicht, dass es ein schmeichelhafter Punktgewinn für Freiburger, wie es dargestellt wurde auf The Zone, wo ich geschaut habe. Aber also ein Punkt, mit dem man leben kann. Und der HSV tut es sicherlich gut, auch im Vergleich zur Konkurrenz um den Klassenerhalt. Schöne Grüße dann Nürnberg, weil sehr defensiv dann doch noch ein Stück weit stabiler waren.
Ja, und interessant war auch, mit welchen Teams dann beide das Spiel beendet haben. Also auf Seiten vom HSV, Lena Martens wird eingewechselt, ganz, ganz junge Spielerin, tolle Aktionen, auch Aktionen, wo du gesehen hast, okay, herzlich willkommen in der ersten Bundesliga der Frauen, aber wirklich schöne Aktion. Viktoria Schwalm, das ist natürlich auch einfach emotional eine schöne Geschichte, dass sie wieder aus dem Feld stand. Und auf Freiburger Seite fand ich interessant, dass es nach dem 1:1 nur den Brunoid-Wechsel gab und Afari und Winsche, von denen ich mir mehr erwartet hätte, also dass sie eine größere Rolle spielen, so meine ich es, dass die eigentlich eher so als, jetzt nehmen wir noch Zeit von der Uhr, Wechsel ganz am Schluss reinkamen, fand ich zumindest erwähnenswert. Muss man jetzt, glaube ich, mal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt bei beiden Teams, aber interessant, wie da die Trainer auch gewechselt haben.
Ja, hätte man durchaus früher bringen können, fand ich jetzt auch. Birkholz hat jetzt kein gutes Spiel gemacht, fand ich. Auf der anderen Seite Fobian fand ich auch unglücklich, unauffällig in den Minuten, die sie gespielt hat. Da hätte ich Achi Göks wahrscheinlich lieber länger gesehen. Die fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Hat gezeigt, was sie kann, was ein großes Talent ist. Aber vielleicht einfach die Kraft ist nicht für mehr hergegeben. Und der hat ja dann Konrad, glaube ich, nach dem 1:1 dann auch auf zwei Stürmern umgestellt. Es sah so ein bisschen aus, dass mit Brunold und Birkholz im Zweispitzen spielen. Hat aber dann auch jetzt nicht für wahnsinnig viel mehr Torgefahr gesorgt. Brunold hatte noch die eine Chance, du hast sie eingangs erwähnt. Kann sie ja fast aufs Tor bringen. Mal schauen, ob dann Cemek den auch halten kann. Aber ansonsten, ja, finde ich, ich wiederhole mich da, es ist ein okayes Ergebnis und genau.
Dann machen wir es auch nicht größer, als es war. Der HSV spielt jetzt dann beim VfB Stuttgart. Der SC Freiburg wiederum wird zu Hause dann den ersten FC Union Berlin empfangen. Und der VfB Stuttgart ist schon das perfekte Stichwort für die nächste Partie, auf die wir blicken wollen. Die fand nämlich in Hoffenheim statt, beim ersten Bundesligaspiel des VfB auswärts bei Hoffenheim. Und es ging direkt spektakulär los. Vierte Minute, Aruna klaut Laura Dick den Ball, aber der Schuss ins leere Tor wird noch von Recipe geblockt. In der siebten Minute Völmli, Tunne, Zähringer und wird im letzten Moment von Hechler noch geblockt. Achte Minute, nach einer Ecke der TSG versucht Recipe aus 50 Metern Laura Dick zu überraschen, verfehlt das Tor. Aber also da ging es schon mal atemlos los. Anschließend beruhigte sich das Spiel etwas, aber es fielen auch Tore. Und das erste in der 37. Minute nach einem Fehler von Hechler. Da gewinnt Grimm gegen sie den Ball und legt auf Judith Steiner, die nur noch einschieben muss. Und so führt dann Hoffenheim mit 1:0. Aber tatsächlich schafft es der VfB Stuttgart, dieses Ergebnis zu drehen. In der 45. Minute findet Recepi mit einer Ecke Maximiliane Rall, die völlig ungedeckt aus kurzer Distanz einköpfen kann, zum Ausgleich. Und die zweite Hälfte ist kaum angepfiffen, da steht es 2:1, denn direkt vom Anpfiff weg im Grunde schießt Maximiliane Rall das 2:1. Ein Befreiungsschlag von Van de Velde wird von Biller abgefälscht zu eben Maxi Rall und die macht freistehend das 2:1. Sie hätte auch noch das 3:1 machen können, aber dann wurde so ein kleines Privatduell Rall gegen Dick und da hatte dann Dick in diesen beiden Szenen den besseren Zugriff. Und tatsächlich gab es noch eine große Chance für Hoffenheim. In der 94. Minute kommt Vanessa Diem, die sich toll durchsetzt, nochmal zum Schuss. Aber Giuliani kann den Ball parieren. Und so gewinnt tatsächlich der VfB Stuttgart seinen Auftakt bei Hoffenheim mit 2:1. Und jetzt ist die Frage, Jule, was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Dass wir da noch Fehler und so weiter sehen, das ist ja sehr gut erklärbar, wenn man sich auch beide Teams nochmal näher anguckt und eben den sehr, sehr frühen Saisonzeitpunkt. Ich habe die Frage Flo gerade auch gestellt, würde es hier auch gerne stellen. Gab es ein Team von beiden, das du besser fandst?
Stuttgart, das ist jetzt nicht so ganz schwierig, finde ich, weil ich meine, sie haben ja auch gewonnen. Ich fand, sie waren total mutig dafür, dass sie jetzt ein Aufsteiger sind. Man hat das gar nicht so gemerkt. Ich fand, Hoffenheim hatte auch am Anfang echt Probleme, so irgendwie das Spiel so ein bisschen da recht reinzukommen. Das ging dann irgendwann so gegen Mitte der ersten Halbzeit hatten sie das dann echt gut im Griff, fand ich. Aber auch nicht so gut im Griff, dass ich sage, sie waren die bessere Mannschaft. Dann haben sie dieses Tor geschossen, was ja eher so ein, aber es ist ein Fehler. Das war nicht so gut von der Verteidigung gelöst. Und dann halt haben ja die Stuttgarterin oder Maxi Rall, ich sag's einfach so, wie es ist, ne, das nochmal gedreht da gegen Ende der Halbzeit beziehungsweise Anfang der Halbzeit. Weil Anfang der Halbzeit, also so schnell konnte man gar nicht gucken, war das Tor schon geschossen. Und gegen Ende der Halbzeit hat natürlich auch extrem geholfen, ne? Dieses Tor, muss man ganz klar sagen. Und ich fand, sie waren auch lange Zeit, also was heißt, sie waren ja auch dem 3-1 viel, viel näher als Hoffenheim dem Ausgleich. Die haben ja erst zum Schluss im Prinzip haben so ein paar Momente gehabt, wo es dann näher kam. Einmal hatten sie auch noch so eine Abseitsstellung, die gar nicht nach Abseits aussah, wo dann ja auch noch die eine gelbe Karte bekommen hat, weil sie doch einfach aus Frust da reingeschossen hat. Also man hat auch gemerkt, dass man hat so das Gefühl, weil Hoffenheim, das knuscht noch so ein bisschen, man hat das noch nicht so ganz verdaut. Die Umstellung da und Stuttgart ist wirklich mutig, muss ich sagen. Das war schon beeindruckend. Natürlich jetzt, wie gesagt, Maxi Rall, sensationelle Leistung, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also beim Overreact Monday, ne, Stuttgart wird ganz oben landen und Hoffenheim kriegt nur einen grauen Mittelfeldplatz mit Glück.
Ja, vielleicht.
Aber muss ich sagen, und ich meine, Stuttgart hat, meine ich, auch jetzt auch eher leichtere Teams vor sich. Also das war schon echt guter Start, muss man sagen, in die Bundesliga. Man hat wirklich man hat wenig gemerkt, dass sie halt ein Aufsteiger sind. Normalerweise brauchen die Leute ja doch ein bisschen länger irgendwie am Ende des Tages, um an diese Geschwindigkeit und überhaupt an das alles ranzukommen. Das haben ja auch irgendwie, sagen ja alle, und es ist ja auch so normalerweise, dass selbst so sehr gut aufgestellte Teams wie Union ein bisschen was brauchen und da nicht so mitkommen. Und bei Stuttgart, ich glaube nicht, dass sie das jetzt so durchziehen können, ne? Und ich glaube, es lag auch ein bisschen an Hoffenheim, dass die so ein bisschen Probleme hatten bei dem Ganzen. Aber das war schon beeindruckend. Da würde ich mich jetzt, ich glaube, es ist jetzt kein ganz großer Hot-Take zu sagen, dass Stuttgart das nicht wenig nach unten gucken muss.
Ja, also ich fand es vor allem interessant, wie gut der VfB es geschafft hat, letztlich, glaube ich, seine Idee dann doch in diesem Spiel durchzudrücken. Also gegen den Ball, wenn sie tief standen, 5-3-2, ja, tiefer Block, nix Besonderes, aber Mitte halt dicht und das hat geklappt. Also Hoffenheim kam dann durch die Mitte kaum mehr durch. Svenja Förmli war die ärmste Spielerin auf dem Spielfeld, weil sie die ganze Zeit versucht hat, Angebote zu machen, um irgendwie angespielt zu werden, aber sie wurde gar nicht gefunden. Ich glaube, die stand bei 13 Ballkontakten oder irgendwie so zur Halbzeit dann. Und es gab aber auch die Phasen im hohen Pressing, dann war es dann eher so ein 4-3-3, beziehungsweise es war dann eher so Frau zu Frau zugeordnet, dementsprechend hat sich's dann verhalten. Da musste gerade Chantal Hagel sehr, sehr mutig rausverteidigen, war dann aber immer an ihrer Gegenspielerin dran, also da konnte quasi im Zentrum keine Hoffenheimerin den Ball annehmen, ohne schon Gegnerinnen Druck zu haben durch Achczynska oder eben Chantal Hagel. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann finde ich es halt doch durchaus erwähnenswert. Wir alle wissen, wie gut Maximiliane Rall ist. Und es ist auch schön, sie wieder in der ersten Liga zu haben. Das muss man einfach so sagen. Aber das musst du auch erstmal hinkriegen, dass deine wichtigste Offensivspielerin die rechte Schienenspielerin ist, die halt in Ballbesitz dann in der Viererkette nach vorne schiebt und deswegen dann eher so eine Rechtsaußen ist und dann eben immer die Läufe in die Tiefe machen kann, die aber trotzdem immer rechtzeitig wieder da ist, wenn es noch den tiefen Block gibt. Das liegt natürlich an Maximiliane Rall, das liegt aber auch an ganz, ganz vielen Spielerinnen um sie außenrum. Ich finde, dass Achczynska sehr gut für sie dicht gemacht hat. Ich finde, dass Stegemann sehr gut darin war, quasi dann den Flügel abzudecken in Ballbesitz und dann da auch im richtigen Moment erst wieder zurückzurücken. Und ich fand vor allem Rezepi und Aruna sehr, sehr gut, einfach weil die so, ja, so sehr variabel waren in ihrem Spiel, weil die Räume freigelaufen haben, weil die quasi dafür gesorgt haben, dass ich Hoffenheim nicht auf Maximiliane konzentrieren konnte, weil eben auch an anderen Enden des Feldes was passiert ist. Die einzige, die man da leider rausnehmen muss, ist Nicole Biller. Die stand nach einer Hälfte bei nur 10 Ballkontakten. Also die hätte quasi einen Sitzkreis mit Svenja Förmli gründen können, aus Protest dagegen, dass sie nicht gefunden wurde von ihrem Team. Und die wurde ja dann auch
ausgewechselt. Ja, die ging ziemlich unter, fand ich. Zwischendurch habe ich mich mal gefragt, spielt die noch mit oder so? Also ist jetzt übertrieben, ne? Aber die war ein bisschen unscheinbar, passiert halt, ne? Wenn andere,
ja,
wenn sie nicht angespielt wird, ne? Aber es ist ja.
Ich glaube, es war halt auch Teil so ein bisschen des Spiels. Also halt einfach Rezepi und Aruna, die waren einfach so viel zwischen den Linien auch unterwegs, dass Nicole Biller hätte die da auch noch mitgemacht, dann wäre das ein bisschen wild gewesen. Ich glaube, ihre Aufgabe war wahrscheinlich auch, oder zumindest hat sie es dann so empfunden auf dem Spielfeld, ich bleib hier bei Lisa Dorn vor allem, um eben eine Innenverteidigerin zu pinnen, dass die jetzt nicht auch noch mit hinterher kann. Aber es ist halt dann das Problem, wenn du dann keine Tiefe hast, in die du starten kannst, und das gab's ja halt dann in manchen Szenen gar nicht, ja, dann bist du quasi nicht anspielbar, außer der Ball kommt irgendwie in den Strafraum und dann kannst du versuchen, was zu machen. Aber, also vielleicht kam es auch daher so ein bisschen. Auf der anderen Seite, was machen wir denn mit Hoffenheim, Jule?
Ja, wie gesagt, ich fand, die haben sich noch nicht so gefunden. Ne? Also ich fand, die hatten, ich will nicht sagen, vorgewünscht das nicht, aber sie, wie drücke ich mich aus? Ja, sie hatten wie so ein bisschen diesen Zugriff aufs Spiel so ein bisschen vermissen lassen. Sie hatten jetzt zwar ohne Ende Ballbesitz und so weiter und so fort, ne? Aber das hilft ja nichts, wenn du nicht nach vorne kommst und dir vernünftige Torchancen ausspielst. Ne? Und das fehlt im Prinzip so völlig, hätte ich nicht völlig, aber sehr stark, ne, irgendwie. Und wie gesagt, sie haben ja auch immer wieder Phasen gehabt, wo sie wirklich ganz schwer ins Spiel kamen, wo Stuttgart dann doch in den Leben das sehr schwer gemacht hat am Anfang und dadurch dann, wie gesagt, am Ende. Und ja, der Cerci ist weg, ne? Das fällt schon auf, finde ich, ne? Mhm. Die hat das ein bisschen eindrucksvoller gemacht. Muss mal kurz sagen. Also man hat das Gefühl, dass die haben sich noch nicht so gefunden. Vielleicht kommt das jetzt auch erst mit der Zeit. Das ist ja mal so. Aber also wenn man das Spiel geguckt hätte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man dann gesagt, ja gut, okay, durch den Ballbesitz hätten wir vielleicht schon gesagt, dass Hoffenheim die Mannschaft ist, die da schon viel länger da, oder erwachsene Mannschaft ist, die schon viel länger im Ganzen ist. Aber ja, und dann fand ich auch in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, da hat man noch ein bisschen zu lange gebraucht, um da richtig was zu reißen. Und Laura Dick war ja im Prinzip auch in der zweiten Halbzeit die Spielerin, die beste Hoffenheimerin da auf dem Platz.
Hat sie ja schon gesagt, ihr Privat. Ne? Ja, also, was ich halt bei Hoffenheim nicht so ganz verstehen kann, ist, also ich kann es schon verstehen, es ist nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist ein Problem, das adressiert werden muss bei Hoffenheim, ist dieser schleppende Ballvortrag, den es oft einfach gibt. Also das ist auf der einen Seite schon auch eine Stärke, weil sie sich nicht so schnell verunsichern lassen, auch wenn mal was schief geht im Spielaufbau. Also Beispiel, sie haben erst in einem 4-1 aufgebaut mit Vanessa Diem auf der 6 und dann haben sie aber relativ schnell, so ab der 15. Minute, haben sie entweder umgestellt oder es dann so gemacht, wie es eh geplant war, nämlich Lisanne Kaut ist eher ein bisschen zurückgezogen geblieben und dann war es ein 3er-Aufbau, ein 3-2-Aufbau und dadurch konntest du dann die Außenspielerin auch weit nach vorne schieben. Vielleicht war es auch eine Reaktion auf die 5er-Kette, das würde durchaus Sinn ergeben. Manchmal versucht man dann, dass man durch die hohe Positionierung der Flügelspielerin die Kette quasi bindet und deswegen dann dafür sorgt, dass die Sechserinnen ganz viel verschieben müssen. Dann versuchst du eben so den diagonalen Ball auf die Flügel zu spielen, dann kannst du meistens da irgendwelche Lücken aufreißen und versuchen dann irgendwie hinten wieder reinzuspielen. Das hat Hoffenheim gut gemacht. Das war auch, glaube ich, die richtige Reaktion, denn das wilde Pressing vom VfB Stuttgart, das war da eine ganze Weile dann gar nicht mehr zu sehen in der ersten Hälfte. Aber der Ball im Angriffsdrittel Hoffenheims war halt auch sehr selten zu sehen, weil die halt ewig lang wieder gebraucht haben, mal einen vertikalen Pass zu spielen und weil sie halt sehr, sehr viel horizontal gespielt haben, sehr oft den ausrechenbaren Pass gespielt haben und dann, ja, ich weiß nicht, woran es lag, aber das Tempo im Passspiel, das Tempo im Laufen, also quasi so jede Dynamik hat dann eben gefehlt und deswegen sah, glaube ich, der VfB Stuttgart auch besonders gut aus, weil man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel investieren musste, um da den Ball fernzuhalten. Und das war was, was Hoffenheim schon in der letzten Saison als Problem hatte, meiner Meinung nach. Das ist schade, dass das jetzt immer noch so deutlich zu erkennen ist, zumindest in der Partie jetzt fand ich das deutlich. Aber sie haben natürlich die jungen Spielerinnen, mit denen es ginge. Du hast gesehen, Vanessa Diem hat immer wieder mal was probiert, auch Steiner. Ich weiß nicht, ob ich so happy bin mit der Positionierung von Laura Kloning als Rechtsverteidigerin. Die wäre so eine Spielerin, die solche Pässe auch mal spielen könnte, mal so durchs Zentrum durch. Hatte sie kaum Möglichkeiten für. Ja, also es ist natürlich noch ein Work in Progress bei Hoffenheim, aber fand ich ein bisschen spannend und genauso interessant auch, dass nur dreimal gewechselt wurde, tatsächlich. Also da hatte dann Eva-Maria Wischinger jetzt von außen auch nicht das Gefühl, so wahnsinnig viele Optionen zu haben, die besser sind als die, die da auf dem Feld standen. Und das sagt, glaube ich, auch ein bisschen was aus über die TSG, ohne dass ich es jetzt zu groß machen will.
Ja gut, manchmal bietet das sich nicht so an, das stimmt, aber da ist vielleicht, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wen sie da jetzt nehmen soll.
Nee, also Franziska Harsch vielleicht, aber ja. Ehrlicherweise, also ja, ich wollte damit einen Kommentar zur Breite des Kaders machen. Also ich glaube, es sagt eben wirklich was aus. Und dann hängt halt, dann musst du halt hoffen, dass eine Matre zum Beispiel, dass die einfach schnell sich zurechtfindet. Und da hast du gesehen, wird ja noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich bis sie auf Bundesliga-Niveau richtig angekommen ist. An jede gute Aktion hat sich eine schlechte Aktion gereiht. Du hast es bei Fänger genauso gesehen. Ich glaube, diejenige war doch auch, die gelb gesehen hat, weil sie den Ball noch ins Tor geschossen hat. Bei der Abseits-Situation, glaube ich,
das war Fänger.
Die hatte eben auch einzelne gute Aktionen, aber eben nicht alles davon war gut. Und Svenja Völmen, die haben wir ja gerade schon angesprochen, dass das eher unglücklich war, aber gar nicht so aus, also sie ist nicht schuld daran, aber sie war Leidtragende der Art und Weise, wie die Spielanlage gestaltet war. Vielleicht kann es sich dann über diese Spielerin, muss es sich wahrscheinlich lösen für Hoffenheim, sonst wird es nicht arg viel besser werden.
Du hast ja schon gesagt, die Alternativen sind jetzt nicht so
anders als
extrem, aber das war ja absehbar, hätte ich jetzt mal gesagt. Also.
Ja, das stimmt. Also es hat einen nicht gewundert, aber auch hier ist es eben so, also der Aufsteiger hat bessere Wechsel und eine breitere Bank als der etablierte Erstligist. Ich glaube, so kann man das sagen. Also beim VfB, die haben allein Fabian Dongos haben sie gebracht, Jana Bäuschlein ist gekommen, Julia Mickenhagen ist gekommen. Also das sind ja schon mal drei sehr gute Wechsel. Hinten raus dann noch ein paar. Wir nehmen Zeit von der Uhr Wechsel, zwei Stück. Aber ja, interessant. Ein guter Start für den VfB Stuttgart.
Man muss auch mal noch die Startaufstellung anschauen. Da standen ja 7 gestandene Bundesligaspielerinnen beim VfB in der Startelf. Dann noch Giuliani vom AC Mailand. Also das ist sehr, da hat man schon auch gut eingekauft. Das jetzt immer dann alle gut finden, wie das ein Aufsteiger sich leisten kann, aber mit dem Kader, Jule hast es vorgesagt, sollte man eigentlich nicht nach unten schauen müssen.
Also ich bin ja tendenziell da positiv gestimmt. Je mehr Teams reinrutschen, die sagen, wir wollen was reißen, deswegen, desto eher wären es spannende Spiele, ne? Wenn die Teams das nicht können oder auch wollen, ne, das muss man ja so dazu sagen, es gibt ja auch welche, die könnten, aber wollen nicht. Und ist natürlich schwierig, ne, irgendwie da oben was zu verändern, dass da nicht immer nur die Nummer, also letzten Saisons waren es ja schon so, dass auf die gleichen 3-4 Teams da sind. Und wenn jetzt mal welche hochkommen, wie Union jetzt oder Stuttgart, die sagen, vielleicht möchte ich noch mehr, muss sagen, der BVB wird Ralf Kellermann nicht geholt haben, damit man irgendwie früh den Klassenerhalt holt. Der wird auch, nehme ich an, andere Ambitionen haben, über, also langfristig natürlich jetzt, aber deswegen finde ich das schon gut, wenn es Teams mit Ambitionen gibt, und würde mich auch freuen, wenn die Ambitionen größer sind, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, das ist so richtig. Keiner sagen will, ich möchte da auch mal irgendwie Champions League weit kommen, also nicht nur Champions League irgendwie im dritten. Genau, nein, ich finde das, genau. Finde das, also es gibt ja keine andere Möglichkeit, muss man ganz klar sagen. Klar, ja. Früher war schöner, wo wir noch mit dem ersten FFC und wie sie alle heißen, Turbine Potsdam. Aber so ist die Realität zu machen, dass die anderen Ligen ja auch. Und wenn jetzt ein paar Mannschaften hochkommen, die sagen, jawohl, ne, wir freuen uns drauf, wir haben das Geld irgendwie oder da rumliegen und wir investieren das jetzt vielleicht mal und gucken, dass wir da gleich irgendwie mindestens Mittelfeld sind, dann finde ich das auch mal gut. Und vielleicht ja auch, vielleicht zieht das ja dann irgendwann auch mal wieder Leute an in die Liga, die sagen, Mensch, ist doch spannend irgendwie da zu spielen.
100%, ich wollte nur den Punkt machen, dass man den VfB Stuttgart nicht als normalen Aufsteiger sehen sollte.
Ja, absolut.
Ich kenne einige VfB-Fans, die waren total glückselig nach diesem Sieg, und ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber
trotzdem muss man
so,
das hinbekommen, finde ich, als Aufsteiger. Die haben ja trotzdem, ne, irgendwie zu sagen, ne, wir vergessen jetzt die zweite Liga, wo wir irgendwie dominiert haben, und kriegen das sofort auf Kette irgendwie, das schaffen die wenigsten so auf also finde ich auf die Art, das muss man natürlich gucken, ne? Vielleicht ist das jetzt so Overreaction und dann, aber sie haben jetzt ja auch, wie gesagt, ein bisschen Glück mit den nächsten Spielen, ne? Vielleicht können sie da auch noch ein bisschen was rausholen.
Definitiv. Und ich meine, diejenige, die da die Tore gemacht hat, die ist einfach extrem erfahren. Maximiliane Reil, die Statistik hat Philipp Eitzinger rausgesucht. Herzliche Grüße an der Stelle. Die hat damals in der Saison 2013, 2014 hat sie auch 2 Tore erzielt, und damit hat sie die Hälfte aller Tore von des VfL Sindelfingen erzielt in dieser Saison. Also das hat sie jetzt schon mal eingestellt, und das soll natürlich vor allem den Punkt machen. Also der schlottern jetzt nicht die Knie, wenn man sagt, hier erster Spieltag Bundesliga, bist du aufgeregt? Dann sagt die, hä, was aufgeregt? Ich habe richtig Bock drauf. Darf ich bitte jetzt die Linie hier entlang laufen? Und so hat sie dann auch gespielt. Und so war dann auch dieses Ergebnis. Für den VfB Stuttgart geht es jetzt dann zu Hause gegen den HSV weiter und dann eben zum ersten FC Nürnberg. Das ist das von dir angesprochene, dann doch wahrscheinlich recht gnädige Programm für die Stuttgarterinnen. Die TSG aus Hoffenheim wiederum wird jetzt dann zum ersten FC Köln reisen. Bin ich mal sehr gespannt, was sich bis dahin schon verändert hat. Und dann konnte man ja auch sehr gespannt auf das Bundesliga-Debüt des ersten FSV Mainz 05 sein. Das war das Montagabendspiel zu Hause gegen Werder Bremen, und es hätte eigentlich nicht schlechter beginnen können für die Mainzerinnen, denn schon in der 2. Minute köpft Shimada mit der ersten Chance das 1:0. Dont hat auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz und findet dann eben mit einer Flanke jene Mai Shimada, und die trifft per Kopf zum 1:0. Direkt danach gibt es eine Chance für Vital Katz, aber El-Sherif hat den Ball. Generell geht es jetzt fröhlich hin und her, und dann kommt es zu einer Doppelsituation, die gar nicht nach einer Doppelsituation aussieht. Das erste ist nämlich ein Strafstoß. Kurishima bringt Dont im Strafraum zu Fall, und es gibt eben völlig zu Recht einen Strafstoß. Isabel Jaron tritt an und verschießt. Matsumoto hat den Strafstoß, hält ihn dann sogar im Nachfassen fest, aber nicht mal eine Minute später macht Isabel Jaron dann doch das 1:0. Dont schießt von der rechten Seite und Jaron drückt den Ball noch übers Tor. Es sah extrem abseitsverdächtig aus, aber wie immer in der Bundesliga der Frauen oder wie oft, konnte es nicht so wirklich aufgelöst werden. Ich würde allerdings sagen, dass auch die Reaktionen im Stadion darauf hindeuten lassen, dass es für viele Leute nach Abseits aussah. Immerhin, Mainz kann noch vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen. Katz schießt einen Freistoß von links vor dem Strafraum aufs Tor. El-Sherif wehrt den Ball noch in die Mitte ab. Matthijs scheitert mit ihrem ersten Schuss, aber der zweite Schuss, der sitzt dann, und so trifft natürlich ausgerechnet die Ex-Werderanerin zum Anschlusstreffer zu eben jenem 1:2. Das war allerdings dann schon das letzte Tor. Mainz 05 probiert sehr, sehr viel. Werder macht quasi das Eintracht Frankfurt von Samstag nach, nämlich hat selber eigentlich gar keine Chancen mehr oder fast gar keine mehr, vor allem keine großen Chancen mehr, aber lässt auch nicht so wahnsinnig viel zu. Am Ende, Flo, bleibt es dann eben bei diesem Auswärtssieg für die Bremerinnen. Hinten raus gibt es noch eine Chance für Bartmann. Das hätte durchaus das 2:2 sein können, aber El-Sharif ist zur Stelle. Was sind für dich so die Erkenntnisse aus diesem Spiel?
Ja, eine Erkenntnis finde ich, Mainz hat auch richtig Bock auf die Liga. Die haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Es war ein sehr wildes Spiel, fand ich. Es war auch ein sehr aggressives Spiel. Ich hatte auch hin und wieder so dieses, wenn man fällt in den Gegner oder in die Gegnerin rein, auch so ein Nachhaken. Also das hatte was so von so einem ekligen Pokalfight. Es war, Achtung, Wortspiel, so ein richtiges Katz- und Maus-Spiel. Ja.
Schön.
Danke dafür. Ja, prinzipiell hat Mainz also mit sehr viel Intensität gespielt. Ich fand auch dann, dass den Anschlusstreffer tatsächlich auch hoch verdient, ein Stück weit. Was du schon erwähnt hast, so ein bisschen auch zum Spiel gepasst hat, was sehr wild war, war die Schiedsrichterleistung. Mhm. Weil ich konnte nicht erkennen, warum das eine Tor von Mainz in der ersten Halbzeit abgepfiffen worden ist nach einer Ecke. Da gab es anscheinend einen Foul, das hat man nicht aufgelöst. Der Elfmeter, der gehalten wurde, da steht die Torhüterin mindestens vor einen Schritt Linie. Schon im Feld. Genau. Mhm. Das 2:0, das schreit nach Abseits. Also das sah deutlich danach aus. Das, ja, und sie hat auch tatsächlich in die sehr harten Zweikämpfe, die da geführt wurden, sie hat doch 5 Karten verteilt. Ja, aber sie hat das irgendwie nicht im Griff gehabt. Und sie konnte das Spiel nicht beruhigen und die Werderanerinnen konnten es auch nicht beruhigen und haben Mainz so unverhofft im Spiel gehalten, fand ich. Mhm. Und mit ihrer Klasse hätte ich schon gedacht, dass die es ein bisschen beruhigen lassen können, dass sie stärkere Ballbesitzphasen haben, dass sie es auch schaffen, wirklich mal Ball um Gegner laufen zu lassen. Das war mir zu wenig. Und deswegen wurde es dann nur der knappe 2:1 Erfolg, wobei die Daten ja eigentlich schon, abgesehen von den Torschüssen, eigentlich pro Bremen sprechen. Sie hatten deutlich mehr Pässe, 136 Pässe mehr. Davon sind auch, also sie haben 80% Passquote, Mainz nur 67. Sie haben mehr Zweikämpfe.
Ich habe mir 59 aufgeschrieben für Mainz 05. Aber auf
jeden Fall weniger als... Ich habe die Daten von Opta. Keine Ahnung. Okay. Also auf jeden Fall, genau, und Ballbesitz auch pro Bremen. Sie haben eigentlich überall, waren sie besser, aber sie haben halt das Spiel relativ, ich fand, sie haben es offen gehalten und das darf ihnen dann nicht passieren für die Ambitionen, die sie haben. Mhm. Das ist so das Haar in der Suppe, was ich da suchen würde.
Ja, interessant. Also meine Daten, das müsste die Einblendung gewesen sein, das heißt vom DFB selber kommen. Ach ey, Frauensport und Statistiken, es ist einfach eine ewige Freude. Nee, tatsächlich, am Ende haben sie es auch korrigiert auf 68% der Pässe. Dann ist das auf jeden Fall die richtige Zahl. Sie haben aber 59 gezeigt in der Grafik. Ich bin mir sicher, weil Martin Piller, der Kommentator, hat es nämlich auch angesprochen. Und ich wusste noch, dass ich dem Trainer Yamashita noch erzählt habe, dass das mit 59% Passquote der 1. FC Nürnberg drin geblieben ist in der letzten Saison. Deswegen war diese Zahl so bei mir eingebrannt. Ja, was ich, glaube ich, so in der Rückschau aus Mainzer Sicht besonders ärgerlich fände, ist, dass ich glaube, es so ein bisschen so eine Übermotiviertheit war, die zu den Problemen in der ersten Hälfte geführt hat. Denn wenn ich mir angucke, was war da eigentlich so das Problem, dann ist meine Analyse, die beiden hinteren Ketten, also die Fünferkette und die Dreierkette, die standen viel zu weit auseinander, weil manche Spielerinnen vorne angelaufen sind und hinten die Kette aber relativ, also nicht rausgeschoben hat. Und eins von beiden hätte passieren müssen. Entweder die vorne hätte nicht angelaufen werden dürfen oder die hintere Kette hätte mehr rausschieben müssen. Aber dieser Raum war riesig. Gleichzeitig hatte man ein totales Problem damit, Flanken zu verteidigen, aber gar nicht so sehr, weil man nicht da war, wäre ja bei einer Fünferkette auch eigentlich seltsam, sondern einfach, weil so der Druck auf die Flankengeberin nicht so ganz gepasst hat. Und diese beiden Elemente waren in der zweiten Hälfte viel, viel besser. Da stand Mainz 05 viel kompakter, wenn sie mal gegen den Ball in der Formation standen. Und sie haben auf den Flügeln sofort den Zugriff gehabt. Es gab nicht mehr diese freien Flanken und dann irgendwelche Kopfbälle von Shimada. Und das ist schade, glaube ich, aus Mainzer Sicht, weil in der zweiten Hälfte hast du gesehen, sie können es sehr viel besser. Und sie sind auch ansonsten kreativ eigentlich ganz gut gewesen. Also ich fand diesen Mix aus Fünferkette und Viererkette wirklich interessant. Also zeitweise war es so, dass Imai im Spielaufbau dann auf die Sechserinnenposition gegangen ist und sie so eben aus einer Viererkette aufgebaut haben. Oft war es allerdings auch die Positionierung von Berg, die quasi darüber entschieden hat, ist es jetzt eine Fünferkette oder ist es eine Viererkette? Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, sie haben ein bisschen die Maxi-Reihe gemacht bei Mainz 05. Und ich finde, mit diesen Rochaden und mit dem, dass da Werder Bremen auch nie so ganz genau wusste, wie viel haben die jetzt gerade im Zentrum, haben sie es echt eigentlich ganz gut geschafft, Werder ja zumindest nicht mehr die großen Umschaltsituationen zuzulassen in der zweiten Hälfte. Und das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, dass du über eine Hälfte schon gut mithalten kannst mit einem etablierten Erstligisten. Aber gleichzeitig schmerzt es auch, weil ich glaube, diese Anfangsphase, das war, ja, ich weiß nicht, ob Übermut oder Naivität oder vielleicht auch fehlender Mut, dass die letzte Kette nicht rausgeschoben hat, weil sie sehr Angst hatten, überlaufen zu werden. Schade, weil in der zweiten Hälfte, fand ich, war es taktisch wirklich auch ansehnlich, was Mainz 05 gemacht hat. Wie ging's dir? Also würdest du da zustimmen oder bin ich da so positiv?
Nee, also wie ich gesagt habe, ich fand es dann auch offener tatsächlich. Und das ist ja das, was ich dann Bremen angreide, dass sie das nicht mehr geschafft haben, entweder das dritte Tor zu machen und dann den Deckel drauf zu machen oder halt sich da aus der Umklammerung zu lösen. Es ist jetzt ja nicht so, dass Mainz dann x Torchancen hatte und es ein Torfestival gab. Das war ja nicht der Fall. Aber ich finde halt bei einem 2-1, du lässt halt, ja, sie haben es ein Stück weit verwaltet und für mich ein Stück weit zu viel. Klar, kommt immer auch auf den Gegner drauf an. Wenn man sich auch die Daten anschaut, hat, also allein von den Daten her, hat Juliane Wirtz ja ein super Spiel gemacht, hat irgendwie fast keinen Zweikampf verloren, 83% gewonnene Zweikämpfe, 92% angekommene Pässe, 71 Ballkontakte. Also, aber sie war sehr unauffällig. Das muss jetzt für eine Sechserin nicht immer was Negatives sein. Aber so die Impulse nach vorne, die haben mir schon ein Stück weit gefehlt, muss ich sagen. Da hätte über 90 Minuten dann, erwarte ich von so einer Spielerin, dann schon ein Stück weit mehr dann auch.
Ja, und das war ja dann insgesamt so ein bisschen das Problem auch, dass, also sie hatten ja in der letzten Saison manchmal dann Desic als Exit-Spielerin, so für den langen Ball, um sich so mal zu lösen aus so tieferen Situationen. Die kamen erst sehr, sehr spät. Also es war diesmal, glaube ich, nicht so wirklich der Plan. Aber dass sie so selten mal in gefährliche Abschlusssituationen überhaupt gekommen sind. Also im Grunde war es eine Einzelaktion von Lilly Pocella. Das war lange Zeit der einzige Schuss. Weiß gar nicht, ob sie dann noch einen zweiten hatten in der zweiten Hälfte. Ah ja, guck mal, am Ende waren es zwei Schüsse bei 0,06 Expected Goals. Das war nicht schlimm, weil Mainz 05 bis auf die eine Szene in der Nachspielzeit auch keine großen Chancen hatte. Aber gerade weil du gesehen hast in der ersten Hälfte, was eine Dont, auch eine Wanzer, die mir da gut gefallen hat, was die eigentlich anstellen können schon mit ihren Gegenspielerinnen, wenn die einfach mit Dynamik in den Raum reingehen, wenn die, also Dont, der Lauf in die Tiefe, der verursacht letztlich den Strafstoß. Ein bisschen Glück, dass sie da dann getroffen wird von ihrer Gegenspielerin, aber im Grunde ist das quasi ein Ergebnis, was aus Aktivität von Bremen herauskommt. Und die Aktivität, die hat defensiv auf jeden Fall gestimmt, aber offensiv nicht mehr so ganz. Und ja, so ganz konnte ich es mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob du da noch Ansätze für hast.
Ja, das ist schwierig jetzt tatsächlich. Das nochmal so, das Spiel ist ja noch relativ frisch, auch noch zu analysieren. Ja, also ich fand Dont fand ich auch tatsächlich ein belebendes Element, aber ich gebe dir schon auch recht, so die klaren Torchancen haben sich dann doch irgendwie nicht erspielt. Obwohl man teilweise in der ersten Halbzeit dann doch das Übergewicht hatte. Also, ja, es war irgendwie ein komischer Auftritt dann. Bremen wird froh sein, die drei Punkte geholt zu haben. Und damit lässt sich ja auch gut in die Saison starten. Aber ich fand, ja, wie ich es gesagt habe, ich glaube, da kann man, Fritzi Kromp wird da schon noch das eine oder andere finden, was sie beim nächsten Spiel besser machen wollen.
Ich habe jetzt ganz spontan hier, weil Werder Bremen das gerade rumgeschickt hat, ich hätte eine Stimme von Fritzi Kromm nach diesem Spiel. Logischerweise habe ich noch nicht reingehört, denn die wurde jetzt einfach nur online gestellt. Wenn du Lust hast, Flo, dann spiele ich die mal an. Es sind 3 Minuten und 6 Sekunden. Vielleicht hören wir es nicht bis ganz zum Ende, aber hören wir doch mal, was sie gesagt hat. Vielleicht ergänzt das ja noch was zu dem, was wir gesagt haben.
Fritzi, dieser Werder sagt,
okay, also alles klar, wenn das die Qualität ist, dann können wir da nicht reinhören. Ich entschuldige mich dafür, ich werde sowas nie wieder machen. Ich hatte da was anderes erwartet.
Arbeitssieg habe ich verstanden, sie hat es bestätigt.
Ja, Oh Gott, wenn ihr wüsstet, was ich mit den O-Tönen noch gemacht habe, die mir zum Teil von Vereinen für die Saisonvorschau geschickt wurden, ich hätte vielleicht ahnen können, tatsächlich. Highlight, herzliche Grüße an der Stelle. Der Bundesligist, der dachte, es wäre eine super Idee, für ein Audiomedium in der Kantine beim Essen die O-Töne aufzunehmen. Wenn ihr ganz genau hinhört, hört ihr noch ein bisschen Geschirr und Besteck im Hintergrund. Ganz konnte ich es nicht rausnehmen, sonst hätte sich der Trainer angehört wie ein Roboter. Aber ansonsten ist es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen in der Saisonvorschau. Das lag aber an einem Filter, der da drüber war. Okay, gut. Es war ein Versuch wert. Weißt du was? Dann machen wir das Spiel zu. Wir blicken auf den nächsten Spieltag. Da wird Werder zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielen. Und der erste FSV Mainz 05, der reist jetzt dann zum FC Bayern. Bin ich sehr gespannt darauf, wie man sich dort schlägt. Es war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Auftakt. Und ein letztes Spiel haben wir noch, das wir besprechen wollen, und das fand in Leipzig statt, zwischen Leipzig und Leverkusen. Auch hier ging's interessant los. Es gab ganz früh einen Lattentreffer von Fudala in der 13. Minute. Es gab eine weitere gute Chance von Kramer, aber auch Leipzig hatte Chancen. Simonsson war nach 41 Minuten zum Beispiel frei durch. Und ihr Schuss landet abgefälscht von Turani noch sehr gefährlich im Winkel, aber Borggräfe kann zur Ecke klären. In der zweiten Hälfte dann fallen allerdings innerhalb von 8 Minuten 2 Treffer und beide im Tor von Rasenballsport Leipzig, und bei beiden sieht Elvira Herzog nicht gut aus. In der 55. Minute kommt Leverkusen über den rechten Flügel in die Tiefe, Fudala steckt auf Stäbel, die legt gut auf Kramer und deren Schuss schlägt dann zum 1:0 ein. Dieser Schuss hatte allerdings ein Expected Goals und Targetwert von 0,05, also sprich in 100 Fällen geht dieser Ball 95 Mal nicht rein. Das war die erste unglückliche Aktion von Elvira Herzog, da hatte sie zumindest teilweise auch Aktien dran. Und das zweite Tor, das geht dann komplett auf Elvira Herzog. Eine verunglückte Flanke fällt als Bogenlampe eben im 5-Meter-Raum runter und Elvira Herzog will sie stehend auf Bauchnabelhöhe fangen. Sie hat nur leider nicht mit Starnert gerechnet. Die läuft in den Ball rein und drückt ihn einfach ins Tor zum 2:0. Sie sieht Starnert ganz offensichtlich nicht und so führt dann Leverkusen sehr, sehr deutlich. Leipzig reagiert allerdings. Es gibt noch Chancen. Also Pfister spielt einen super Pass einmal auf Van Dijk. Die wird meiner Meinung nach auf Strafstoß würdig gefoult, fällt allerdings nicht, sondern entscheidet sich für den Abschluss. Also sehr, sehr fair von ihr. Dieser Abschluss geht aber dann am Tor vorbei. Und in der Schlussphase gibt's dann auf beiden Seiten nochmal Chancen. Es hätte sogar mit etwas Pech noch ein 3:0 werden können. Da ist Mädel einmal schon an Herzog vorbei. Ihr Schuss wird aber noch vor der Linie geklärt. Also Jule, am Ende ein 2:0 für Leverkusen. Das ist natürlich, wenn wir das jetzt vor dem Spieltag ohne das Sehen des Spiels besprochen hätten, nicht überraschend und kann so zustande kommen. Was hat dich denn an diesem Spiel überrascht? Findest du, beide Teams sind schon so in der Form, die von ihnen zu erwarten war?
Nein. also noch in der 54. Minute, das war ja kurz bevor das Tor fiel, habe ich gedacht, ja, wenn es da keine 3 Punkte gibt, ne, dann ist es, weil man ja über, also zumindest bei Magenta Sport hat man permanent gesehen, wie Tabea Kemme sagt, Leverkusen wird Meister. dachte ich, ja, das wird schwierig, wenn man nicht gewinnt.
Sie hat ja auch gesagt, Wolfsburg wird Sechster. Und da dachte ich, zur Halbzeit
gegen
Nürnberg auch.
Das habe ich schon mal weggeskippt. Also. Ja. Ich musste ja mal zu den Spielen kommen. Ich habe einmal nur gesehen, der Hot-Take, Leverkusen wird Meister, und dachte, das fände ich cool. Aber das bis dahin ist ja ein extrem weiter Weg. Da muss man jetzt, um ehrlich zu sein, wenn man Meister werden will, Meisterin werden will, dann muss man ja fast schon makellos spielen. Aktuell, das ist leider so, ne? Oder Bayern hat eine richtige Scheißsaison, aber ist aktuell halt so, dass der Meister oft fast gar nicht verliert oder überhaupt nicht verliert und höchstens mal 1-2 Spiele mit Unentschieden durchbekommt, und das ist natürlich dann schwierig, wenn man sofort verlor oder sofort einen Unentschieden gemacht hätte. Und das waren so meine Gedanken, aber die wurden natürlich dann sofort zerstört in der 55. Minute. Durch das Tor. Gut. Da sah die Tor vor, also Elvira Herzog jetzt auch nicht so richtig gut, das ist richtig. Aber ich fand das noch nicht so auffällig. Ich fand natürlich beim zweiten Tor, ne, wo sie den, die heranstürmende Gegenspielerin nicht gesehen hat, das war schon gravierender. Kann das sogar verstehen, aber ist natürlich als Torfrau ein bisschen doof, wenn man da jetzt nicht hinguckt, sondern gemütlich da so steht und auf den Ball wartet.
Da hat sie mental kurz ausgecheckt. Aber wie hat dir sonst so Leipzig gefallen? Also sie haben es ja wieder durchgezogen mit dem kurzen Ausspielen zum Beispiel von Abstößen, sind aber damit auch wirklich ganz gut manchmal in Angriffe gekommen. Also obwohl Leverkusen ja auch wusste, was die da tun, hat Leverkusen nicht immer da einen Ballgewinn erzwungen.
Das ist richtig. Ich hatte das Gefühl, dass die Leverkusen auch so ein bisschen Probleme hatten mit dem Leipziger Spiel, ne? Also wie die da immer angelaufen sind und so. Ich fand von da an so ganz schlecht haben sie es nicht gemacht, aber sie haben es jetzt auch nicht gut gemacht, muss man sagen. So am Ende des Tages kam dann doch zu wenig warum. Also zum einen natürlich die beiden Tore. Und zum anderen hat man dann vielleicht doch zu wenig Chancen da gehabt, wo man natürlich welche hatte, aber dann hätte vielleicht auch ein bisschen mehr. Und es waren ja jetzt eigentlich auch selten so richtige Chancen, also relativ oft übers Tor und so. Das hilft einem dann nicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, der Expected Goals Wert war irgendwie auch niedrigst.
Ja, wobei, also für Leipzig war er schon niedrigst.
Bei den Leverkusen nicht, aber bei Leipzig war er schon so, dass man, also ich erinnere mich an viele drüber geschossen und irgendwie so, aber dass die jetzt richtig Knalle drauf oft gehabt haben, war es jetzt leider auch nicht. Von da
ja, vor allem in der zweiten Hälfte halt wieder. Genau. Also bis zur 76. Minute hat Leipzig in der zweiten Hälfte 0-12 Schüsse bei 31% Ballbesitz. Und sie schaffen es dann zwar noch 4 Schüsse in der letzten Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit herauszuspielen, beim Expected Goals Wert von 0,22 insgesamt. Aber das fand ich eben interessant, dass man es in der ersten Hälfte schon geschafft hat, auch selbst in Ballbesitzphasen zu kommen, Leverkusen zu fordern, auch mal die Defensive von Leverkusen zu fordern. Und in der zweiten Hälfte war das gar nicht mehr möglich. Und im Grunde war mein Eindruck zumindest, erst als Leverkusen dann auf dem 2-0 ausruhend sich gesagt hat, ja gut, jetzt versuchen wir halt euch nochmal ein bisschen auszukontern. Ist ja auch anstrengend, die ganze Zeit hier bei euch im Angriffsdrittel rumzuwuseln. Erst dann hatte Leipzig seine Chancen. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu zynisch formuliert. Vielleicht mache ich da die Stärke von Leipzig auch zu klein. Aber das ist halt schade, dass es halt diese Phase im Leipziger Spiel gab, weil das haben wir schon häufiger gesehen, dass sie eigentlich auf Augenhöhe sind mit Teams, die in der Tabelle besser postiert sind als Leipzig, aber dass sie dann eben mit so kurzen Phasen dann diese Augenhöhe eben nicht haben und damit dann auch Spiele wegwerfen. Und ich finde, das war für mich schon wieder so wie in der letzten Saison, auch wenn andere Spielerinnen auf dem Feld standen. Und so ganz verstehen konnte ich es nicht, weil es war ein bisschen an der Qualität von Leverkusen lag das, aber da hat auch Pressing, Druck, Zweikampfhärte von Leipzig gefehlt, meiner Meinung nach.
Dem kann ich jetzt nur so zustimmen. Also das so richtig, also den letzten Schritte haben sie da meistens nicht gemacht. Sie haben auch, wie gesagt, aus meiner Sicht zu wenig gute Chancen insgesamt gehabt. Ne? Ist vielleicht kein Hot Take, ne? Aber Elvira Herzog hat leider wieder so ein, ne?
Das war kein guter Start in dieses Saison.
Das ist kein guter Start. Also das hatten ja viele nicht. Ne? Elvira Herzog hatte jetzt schon ein paar Mal nicht so einen guten Start. Ne? Deswegen, da muss man sich vielleicht auch noch mal, muss sie sich steigern, sage ich jetzt mal so. Oder man muss da was ändern.
Sie haben ja zum Beispiel Othweil Billig verpflichtet jetzt zu dieser Saison. Also wer weiß. Aber sie hat mit Herzog auch verlängert. Also es war jetzt nicht ein klares Signal. Ich finde, wenn man bei Leipzig noch hervorheben kann, ist Emanuela Pfister, die hat so zweimal mit Körpertäuschung ihre Gegenspielerin so komplett verladen. Und wenn sie bei der einen Szene nicht freistehend am Ball vorbeihaut, dann reden wir beide vielleicht auch nicht ganz so kritisch über Leipzig. Weil das gehört auch noch mit dazu. Das ist eine Chance, die ist nicht in der Statistik gelandet, weil da wurde kein Torschuss draus. Das war, glaube ich, so 83. Minute oder, 91. Entschuldigung, war es schon. Also dann doch schon ein bisschen später, wäre schwierig geworden, noch auszugleichen. Aber die Chance gab. Aber abgesehen eben von dieser einen Aktion, und das kann halt auch mal passieren, finde ich, hat die ein gutes Spiel gemacht. Das hat mir gefallen nach Einwechslung.
Ja, Sandra Starke zum Beispiel hat auch gut gefallen. Die hat ja irgendwie auch super gute Pässe oder viele Pässe und so weiter. Also insgesamt, finde ich, muss man ja sagen, hatten sie Leverkusen ja auch lange im Griff, aber das reicht natürlich einfach nicht, ne? Und so verliert man wieder. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hat sich Leverkusen halt, wie gesagt, lange schwer getan. Ne? Das muss man so dafür, dass man sie jetzt als Meisterkandidat schon so hochjubelt. Und ich muss auch zu sagen, ne, also wurde jetzt neulich gefragt, ne, wie, ich glaube auch, dass Leverkusen, also Meister wird jetzt übertrieben, ne? Das glaube ich nicht. Aber zweiter, dritter Platz kann ich mir definitiv vorstellen.
Ja.
Wenn man sich natürlich immer schwer, also gut, kann man natürlich trotzdem, also sie haben ja trotzdem gewonnen.
Ja, es ist halt interessant, weil Leverkusen schon, also Leverkusen hat ja manche Dinge verändert und vieles davon ja aus eigenen Stücken. Also, dass du eine Carlotta Wamser auf der 6 spielen lässt, zum Beispiel, das ist eine freie Entscheidung. Dann hättest du halt Müller draußen lassen müssen als Rechtsverteidigerin. Und ich finde, dass die Dinge so unterschiedlich gut funktioniert haben. Also Wamser auf der 6, da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Anpassungsphase. Die hatte manchmal gar nicht das Gefühl dafür, wann sie den Pass nach vorne spielen sollte oder für Verlagerungen. Also als Sechserin musste ja eigentlich immer so ein bisschen zählen, wie viele Gegenspielerinnen sind auf welcher Spielfeldhälfte. Und dann weißt du so grob, okay, jetzt muss der Ball mal verlagert werden. Das hat die gar nicht gemacht. Und es gab zwei Situationen, da hätte sie auch aufdrehen können und vor ihr wäre ganz viel Platz gewesen. Stattdessen lässt sie den Ball prallen auf Durani und auf Ostermeier und das wird wieder von hinten aufgebaut. Und das ist nicht schlimm, weil da geht halt vielleicht eine Chance kaputt, aber der Ball geht auch nicht verloren und Leverkusen ist ja auch gut im tiefen Aufbau mit Caro Simon dann so als Dritte quasi in so einem Dreieraufbau. Aber da hast du gesehen, okay, das fehlt ihr noch ganz anders. Du hast es auch im Abgleich zu Stäbel gesehen, weil die halt ganz anders ist. Die so ein bisschen so wie Pernod beim HSV, nur dass Stäbel den Ball auch bekommen hat. Die war oft anspielbar im Aufbau, hat immer nach vorne geguckt, hat immer die Seiten im Blick gehabt und hat irgendwie versucht, da was zu bespielen. Und wenn sie es dann hinbekommen haben, auf den rechten Flügel zu kommen, wo Kramer und Fodala ja auch sehr oft die Positionen miteinander getauscht haben, wo Marlene Müller auch immer wieder tief gegangen ist, dann haben sie da Tön auf der Seite bei Leipzig echt in Probleme gebracht. Dudek hatte da auch einiges zu tun. So haben sie ihre Chancen rausgespielt. Und dann sind sie auch mal in die Tiefe gekommen. Der Tiefenlauf ist total wichtig für Leverkusen. Den hat, also sieht man auch daran, wie oft Lorin Bender und Maja Sternhardt auch mal umsonst in die Tiefe laufen, einfach nur um es anzubieten. Ja. Und das, finde ich, war schon in Ansätzen gut, aber wie gesagt, ich hatte so den Eindruck, also Carlotta Wamser, noch ist es nicht ihre beste Position, auf der sie da gerade spielt. Kann halt vielleicht noch kommen, aber ich weiß nicht, bin sehr gespannt, wie ich das in 10 Spieltagen finden werde, sollte sie da immer noch Sechserin spielen. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, ich fand es jetzt auch nicht so richtig gut da, aber ich würde ihr jetzt auch auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben. Ne? Overreaction Monday.
klar, ja, logisch. Also das
aber
will
du hast
ich
ja
auch.
Nicht recht, ne? Irgendwo muss man ja sterben, ne? Und man hat sich jetzt scheinbar dafür entschlossen, wenn es nicht klappt, dann muss man halt schauen, wie es geht, aber vielleicht findet sie sich ja noch ein bisschen mehr rein.
Ja, also sie hat keinen einzigen Pass in den Strafraum angebracht. Da war sie auch zu oft weg. Und ja, in der gegnerischen Hälfte immerhin waren es 19. Aber wenn ich jetzt hier fürs Angriffsdrittel hätte, was ich leider gerade hier beim Statistikanbieter nicht sehe, ich fürchte, da wären, also das kann nur eine Handvoll von Pässen gewesen sein. Mehr war es nicht von ihr. Aber gut.
Wobei, hier steht zum Beispiel, also sie hat ja schon ihre Moment. Ich glaube schon, dass sie sich da einfinden kann irgendwie, weil
ja, möglich ist es.
Hätte ich jetzt schon den Eindruck.
Aber wird sie eine bessere Sechserin, als sie Außenverteidigerin ist? Also auf Grundlage Fallzahl ein Spiel, würde ich sagen, bin ich mir noch nicht gerade sicher, aber mir ist völlig klar, dass es nur ein Spiel ist und dass es absolut albern ist, jetzt quasi anhand eines Spiels so eine Bewertung zu ziehen. Ah ja, guck mal, ich bin hier bei FOTMOB und die haben sie sogar noch als Rechtsverteidiger mit drin. Man darf wirklich einfach nichts glauben, was Statistiken angeht im Bereich der Frauen. Das ist ja einfach so fürchterlich. Pässe ins Angriffsdrittel, 4. Na, da war ich mit meiner Handvoll doch ganz gut mit dabei. Hast du sonst noch was zu Leverkusen auf dem Zettel?
Nö. Sie schaffen das, die werden diesmal Champions League kommen. Das
okay.
ist mein Overreaction Monday. Und Leipzig wird wieder irgendwo im Mittelfeld vor sich hin
dümpeln.
Vielleicht sind sie auch nicht, also das ist, ihr Problem ist auch, sie sind ja nicht mutig genug, irgendwie auch mal was zu ändern, wenn es nicht klappt, ne? Deswegen würde ich jetzt bei Leipzig irgendwie das Übliche erwarten, muss ich sagen. Aber ich meine generell, wie gesagt, sie haben das lange mitgespielt. Ne? Vielleicht hätte Fahrradkette, vielleicht wäre es doch anders gelaufen, wenn man da doch mal irgendwie oder wenn die Fehler nicht passiert sind.
Ja, genau. Du kannst eben auch sagen, also ohne diese zwei Herzogfehler oder zumindest anderthalb Herzogfehler kann dieses Spiel auch anders laufen. Ansonsten eine lobende.
Also es waren nicht solche Geschenke wie von Nürnberg, das muss man dazu sagen. Ne?
Ja, die waren die Weihnachtsfrauen dieses Spieltags.
Ja, genau. Also. Das jetzt nicht, aber es war schon, wie gesagt, so eine, hätte man das jetzt nicht, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders, dann hätte Leverkusen ein bisschen anders spielen müssen, einfach auf so einem gewissen Punkt. Ne? Ich bin schon gespannt, ne? Ich fand es aber trotzdem interessant und schön anzugucken, das Spiel. Es gab ja schon, ich fand jetzt Frankfurt, Köln in der zweiten Hälfte war ja schon wieder, brauchst du jetzt nicht hingucken, da passiert nichts und so weiter. Das war da weniger, da hat man schon das Gefühl, irgendwie, da wäre mehr Zucht drauf einfach. Irgendwie.
Ja, wenn man halt da noch was sehen würde halt vom Spiel, also die Kameraposition ist halt einfach so schlimm, aber ich habe es schon so oft gesagt, muss jetzt hier nicht nochmal wiederholen.
Das ist echt jedes Mal...
Ich wollte noch für eine Sache Leipzig loben, und zwar in der 65. Minute, da wird der Lisbo Boy von der Schulter von Torani am Kopf erwischt und landet dann hart auf dem Hinterkopf. Das Spiel wird sofort unterbrochen von Angelika Söder und sie wird auch behandelt. Torani sieht dafür auch gelb. Da kann man jetzt ehrlich gesagt drüber diskutieren, denn sie ist eigentlich nur zum Ball gegangen. Aber was ich sehr, sehr gut fand, war, dass der Lisbo Boy sofort ausgewechselt wurde und das, obwohl sie deutlich durch Gesten zu verstehen gemacht hat, ich würde jetzt gerne noch weiterspielen, aber das Ärzteteam oder das Trainerteam, wer auch immer, hat gesagt, nee, das Risiko ist uns zu groß und das ist doch schön, dass es sowas auch mal gibt. Ich bin ja hier derjenige, der bei jedem Kopftreffer Protokoll führt, was passiert. Und da gab es an diesem Spieltag wieder einige, es war allerdings keiner auch so hart wie der von Boboy, muss man sagen, aber fand ich gut, dass sie direkt rausgenommen
wurde. Ich hatte auch so einen kurzen Schockmoment, weil sie sah ja,
aus, als wäre sie weg.
Ja, sah nicht so ganz gut aus, muss ich sagen. Da verstehe ich auch, dass die sofort gesagt haben, komm, wir wechseln, ne, bevor das irgendwie, weil das ist ja manchmal so, dann hat die Spielerin das Gefühl, sie kann es irgendwie, ne, weil das ist natürlich deren Ambition, das ist mir schon klar, ne. Aber es ist schon in der Tat richtig und wichtig, dass sie da ausgewechselt haben. Das ist ja auch auf gar keinen Fall irgendwas wert, ne, dass man da die Gesundheit der Spielerin irgendwie riskiert, nur.
Das ist es
alles. Für so ein Tor. Und von dann ist absolut, das stimmt schon. Da haben sie gut reagiert, fand ich. Aber es sah auch am Ende nicht ganz so schlimm aus, ne? Nachdem sie alleine aufstehen konnte, ist ja immer ein gutes Zeichen.
Ja, absolut. Aber es sah eben so aus, als sei sie kurz weg. Es sah auch so aus. Sie haben ja auch die Trage aus Feld direkt gebracht. Also.
Auf jeden Fall. Ich und auch andere, ein paar der Spielerinnen sahen auch so ein bisschen schockiert aus, muss man ganz klar sagen. Auch von der anderen Seite. Da war schon so ein kurzer Schockmoment. Also irgendwann ging sie dann, hat sie ja dann auch wirklich normaler ausgesehen, aber was man gesagt hat, Mensch, muss, ne? Das ist jetzt Quatsch, das ist schon absolut richtig. Das sollte auch mehr so gemacht werden, absolut.
Hoffen wir mal, dass sie jetzt dann auch im Concussion-Protokoll ist. Was das fürs Auswärtsspiel bei Werder Bremen jetzt dann heißt, das werden wir dann am nächsten Spieltag sehen. Leverkusen wiederum hat jetzt ein hochinteressantes Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wenn man wirklich Meister werden will, dann sollte man das gewinnen. Aber man bekommt Wolfsburg auch zwischen deren Inter-Spiele in der Champions League. Also das ist vielleicht nicht so ungünstig und generell geht's hochinteressant los für Leverkusen. Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern sind die nächsten drei Gegner. Also ich sag mal, holt 9 Punkte aus diesen 3 Spielen und dann reden wir nochmal über Meisterschaft. Auch wenn ich natürlich
Absolut. Weiß. Ich muss halt auch sagen, Wolfsburg ist jetzt ja auch, man hat es ja auch gesagt, nicht so in der extremen super Phase, ne, wo man sagt, Mensch, die stehen ja wieder 1 irgendwie. Gegen Leverkusen können sie sich das jetzt so nicht erlauben, behaupte ich, wie sie gegen Nürnberg gespielt haben. Da fand ich jetzt Leverkusen stabiler, muss ich ganz klar sagen. Die haben sich jetzt natürlich schwer getan, wie gesagt. Das möchte ich jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte. Gott sei Dank sind sie also durchgekommen, ne? Weil wie gesagt, zugelassen haben sie im Prinzip nichts. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen an Leipzig, ne? Aber die waren schon extrem stabil hinten und das kann man jetzt über Wolfsburg nicht sagen. Ne? Also gesehen von den 2 Toren. Da hatten sie schon auch so, fand ich, viele Schreckmomente drin, ne? Und von da an, das kann man. Also ich würde da jetzt, muss ich jetzt leider sagen, auch nicht mein Geld nur auf Wolfsburg setzen, aber es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel, hoffe ich.
Definitiv, definitiv. Und es wird dann auch hier im Rasenfunk besprochen werden, allerdings nicht von mir als Moderator. Ich werde mich in einen Urlaub verabschieden, der ehrlicherweise auch dringend notwendig ist, sondern Johannes Skiber wird zum allerersten Mal im Rasenfunk eine Sendung moderieren. Wer von euch die 2. Bundesliga der Frauen schon öfter verfolgt hat, der hat ihn ganz sicher schon mal kommentieren gehört. Er hat ja auch hier schon mal Sendungen gemacht, damals noch zur Copa America. Er hat auch einen eigenen Podcast, Goal Olympico, den hört er dann dann an dieser Stelle hier in der nächsten Woche. Aber bevor ich überhaupt nur an diese nächste Woche denken kann, müssen wir ja noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Jeder für sich kürt jetzt seine MVP, also die Most Valuable Playerin, dann die Unsung Heroine, das heißt eine unbesungene Heldin, die wir jetzt nochmal hier ins Rampenlicht stellen wollen. Und dann hat jeder noch für sich seinen Moment dieses Spieltags. Und Flo, nachdem du jetzt so lange schweigen musstest, weil Jule das letzte Spiel hatte, darfst du beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ach, das war gar nicht schlimm. Ich habe eure Diskussion aufmerksam gelauscht. Mein MVP des Spieltags ist Maximilian Rall. Ich finde, sehr gut in die Saison gestartet. Ihr habt das besprochen, 2 Tore gemacht, sehr emsig gewesen, ich glaube 5-mal generell aufs Tor geschossen. Super Auftakt des historischen ersten Treffer für den VfB Stuttgart gemacht. Laut der Reaktion von der Jule eine Wahl, die sie auch getroffen hätte. Insofern sorry dafür.
Du kannst dich anschließen, Jule, du kannst aber auch eine eigene nennen. Was willst du tun?
Nein, dann sage ich Cora Zickhey, weil das mich persönlich für sie, also einmal wegen der Tore natürlich, ne, und auch weil sie wirklich sehr gut gespielt hat, das war jetzt nicht nur deswegen, und weil ich mich natürlich wirklich persönlich sehr für sie freue, nach der letzten nicht so ganz geilen Saison, dass sie da jetzt so zurückkommt und hoffe, dass sich das so weiterzieht. Go Cora.
So, dann lässt mich das quasi vor der schwierigen Entscheidung, ob ich die Vorlagengeberin nehme oder diejenige, die verwertet hat. Aber ich glaube, ich muss das Tor noch höher werten. Die Tore von Laura Freigang als die Vorlagen von Ereleta Mimeti. Vielleicht kommt die ja noch in einer anderen Kategorie dann bei einem von uns noch dran. Also ich nehme mal Laura Freigang, weil ich weiß es nicht, das ist jetzt Psychologisieren meinerseits, aber es wirkt zumindest so, als würde sie die Wut über das, was da passiert ist mit dem verpassten Dopingtest und um all diese Themen kanalisieren in Toren. Und das ist ja wohl mal ein sehr gesunder Umgang. Damit einer, der uns allen auch Freude bereitet. Deswegen Laura Freigang, meine MVP dieses Spieltags. Flo, wer ist denn eine Spielerin, wo du sagst, das wäre jetzt ungerecht, wenn wir über die nicht nochmal kurz geredet hätten?
Ja, ich habe über sie schon geredet, aber ich werde sie trotzdem nochmal in den Raum werfen. Emma Memminger vom SC Freiburg, fand ich, hat ein sehr starkes Bundesliga-Debüt gegeben. 19 Jahre. Von Eintracht Frankfurt zweite Mannschaft gekommen, bisschen unverhofft in die Stammformation gerückt, zumindest für mich, aber wie gesagt, 93% der Zweikämpfe gewonnen, 73% angekommene Pässe, war auch sehr oft am Ball, hat sehr mutig nach vorne verteidigt auch, hat da auch klar Lisa Kahl, ihr Pendant auf der linken oder rechten Seite, wie man möchte, dann in die Schranken gewiesen. Die war zwar mehr am Ball und hat mehr Pässe gespielt, aber von den Zweikämpfen her war die Kapitänin da deutlich unterlegen, hat nur 56% der Zweikämpfe gewonnen. Also sieht man, sie hat echt ein gutes Spiel gemacht. Dazu noch erstes Spiel dann auch in Hamburg vor der Kulisse. Das ist, finde ich, nicht so einfach. Und da kann die Vize-U19-Europameisterin kann da stolz auf ihr Debüt sein. Und das wird spannend zu sehen sein, wenn dann Schenk zurück ist, wie Konrad aufstellt, ob Memminger dann auch nochmal ran darf oder ob die dann im Wechsel wie in der Vorbereitung eingesetzt werden. Also mein Vot geht an Emma Memminger.
Sehr schön. Jule, ich hoffe, jetzt hat der Flo dir nicht schon wieder deine Spielerin weggenommen. Nein, diesmal hast du noch eine.
Ja, du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen gesagt, ich würde Team Mimeti nehmen.
Ja, ist doch super.
Weil, also ohne die Vorlagen wäre das, glaube ich, nicht so möglich gewesen. Die waren on point, beide. Insbesondere der erste. Und sie hat ja auch noch zwischendurch nochmal andere sehr gute Assists und sogar selber für Abschlüsse, die nicht ganz reingegangen sind, gesucht. Deswegen sehr starke Leistung. Und für so ein Wochenende, wo es viele Tore gab, oder eigentlich immer Tore gab, nehme ich dann die Assistgeberin.
Sehr, sehr schön. Okay, dann kann ich mich jetzt entscheiden. Also ich erwähne einmal kurz, dass die Lara Ajigöz ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, aber ich will jetzt nicht doch die dritte Frankfurterin hier nominieren, sondern ich nehme tatsächlich eine Spielerin, über die wir, glaube ich, gar nicht gesprochen haben, obwohl sie positiv in meinen Notizen stand. Und das war Jonne van de Velde von der TSG Hoffenheim. Ich finde, dass die bei allen Problemen, die natürlich ganz Hoffenheim hatte in diesem Spiel gegen einen starken VfB Stuttgart, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Die hatte eine hohe Passquote im Spielaufbau. Die hatte 12 Ballwiedereroberung, 8 Klärungen, also sehr, sehr viele Defensivaktionen. Also ich lese hier sogar 24 Defensivaktionen. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein bei den Statistiken bei den Frauen. Auf jeden Fall, es waren viele und ich würde sie gerne hier nochmal kurz erwähnt haben. Meine Ansang Heroin. Ich finde, dass die eigentlich ein sehr, sehr gutes Debüt gegeben hat. Geht halt unter, wenn du daheim verlierst gegen Maximiliane Rall. Gut. Bleiben noch die Momente des Spieltags. Flo, was ist denn da bei dir hängen geblieben?
Ja, natürlich die Wahl zur Sportlerin des Jahres. Nein, Quatsch. Ich bleibe im Südwesten, ich bleibe bei den Aufsteigerinnen. Ich fand es sehr schön anzusehen, dass in zumindest 6 Stadien, Leipzig hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber, man ein schönes Fernsehbild hatte, dass man gut das Spiel anschauen konnte, dass die Kulisse toll war und der Moment, als das erste Tor von Mainz in der Bundesliga fällt, fand ich sehr lautstark auch. Das Publikum auch, ich habe gerade nachgeschaut, es waren nur 2.500 laut Mainzer Spielbericht im Stadion. Das hat sich deutlich mehr angefühlt. Also das ist für mich so der Moment des Spieltags, erstes Bundesliga-Tor von Mainz 05. Herzlich willkommen in der Liga, hoffentlich kriegt ihr das Bruchwegstadion ordentlich voll und ja, dass wir da weiterhin schöne, stimmungsvolle Heimspiele in Mainz sehen können.
Mhm. Wunderbar. Am Beispiel Mainz schreibe ich auf die Kulissen bei den Spielen. Ja, Jule, was war dein Moment dieses Spieltags?
Also um ehrlich zu sein, war es das auch das erste Bundesliga-Tor von Stuttgart. Ich weiß, wir haben Maxi Rall schon genannt, aber ich nenne jetzt einfach so das Tor insgesamt, ne, auf wie die sich gefreut haben und so. Und von daher Stuttgarts erstes Tor, erster Sieg und so. Mhm. Das war Willkommen in der Bundesliga.
So, und dann haben wir bei Willkommen in der Bundesliga auch ein bisschen ein Thema bei meinem Moment dieses Spieltags. Wir hatten bei der Partie gegen Union eine Szene, in der Marie-Louise Ether ihrer Spielerin den Ball zuwirft und die einen Einwurf schnell ausführt. Sie steht allerdings mit beiden Füßen innerhalb des Spielfeldes. Deswegen pfeift die Schiedsrichterin sehr zum Missfallen von allen anwesenden UnionerInnen im Stadion auf Einwurf Bayern. Diesen Einwurf führt Barbara Dunst aus und hat aber nicht so ganz den Dunst davon, dass es ja jetzt da so eine 8-Sekunden-Regel gibt und braucht zu lange. Deswegen wechselt der Einwurf wieder zurück zur Union. Das heißt, wir hatten 2 falsch ausgeführte Einwürfe in Folge. Und weil ich das so, glaube ich, noch nie erlebt habe, ist das mein Moment dieses Spieltags. Zeigt, vielleicht muss ich manches auch noch finden, so früh in der Saison. Was ich nicht finden musste, war das Gespräch mit euch. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht. Herzlichen Dank an Jule von Lottes Erbenen. Sehr schön, dass du mal wieder hier warst mit im Rasenfunk und dann auch noch im 2011er Deutschland-Trikot.
Ja. Da war vor hat nichts gebracht, ne, damals aber.
Ja, komm. Aber für die Sendung jetzt auf jeden Fall war es schön zum Ansehen. Also danke, dass du hier mit dabei warst.
Vielen Dank fürs Einladen.
Und herzlichen Dank an Flo Römmele. Immer eine Freude, dich mit dabei zu haben. Hofft, es klappt noch häufiger diese Saison. Vielen Dank dir, lieber Flo.
Ja, vielen Dank auch. An mir soll es nicht scheitern. Ladet mich ein, dann bin ich dabei.
Du kennst ja, du weißt ja, wie es läuft. Trag dich ein in die Umfrage und dann versuchen ja, dass da jeder drankommt. Also, ich danke euch beiden und ich danke natürlich aber auch euch da draußen, denn ihr wisst es ja oder erfahrt es jetzt durch mich, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Dass wir über den Fußball der Frauen so berichten können, wie wir es tun, liegt allein an euch, weil es da draußen genügend Menschen gibt, die uns freiwillig Geld überweisen. Geht über die verschiedensten Kanäle, PayPal, Kreditkarte. Am liebsten ist uns der Dauerauftrag, da landen 100% eurer Überweisung auch bei uns. Und ihr müsst einfach entscheiden oder könnt darüber entscheiden, welchen Wert hat denn so eine Sendung für euch? Ist das 1 Euro im Monat? Sind das 2 Euro im Monat? Und jeder macht dann das, was er oder sie für sich leisten kann und mag. Und dann können wir davon das hier finanzieren. Wir können unseren Gästen ein Honorar zahlen. Ich kann es mir erlauben, in den Urlaub zu fahren, weil Johannes Skiber kriegt natürlich für seine Moderation dann auch ein Honorar. Und das ist ehrlicherweise ganz fantastisch, dass das funktioniert. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank stellvertretend an Leon J., an Thomas Birkner, an Forza Bayer, an Paul Geht und an Flora Igel. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sie haben sich auch auf rasenfunk.de, wenn man auf den Unterstützen-Button klickt, als Unterstützende registriert. Und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Her Game Our Tech Podcast ist eine Saisonvorschau erschienen. Da ist auch yours truly mit dabei. Aber meine Techs kennt ihr natürlich am allerbesten. Da sind auch noch andere Gäste mit dabei. Und das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Generell lohnt es sich, die Augen offen zu halten nach Podcasts zum Frauenfußball, denn da kommen immer mehr und wir versuchen auch sie zusammen auf rasenfunk.de/Fußballpodcast. In diesem Sinne, bis zum übernächsten Spieltag. Bleibt oder werdet gesund. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.